Ihr Lieben, heute ist eine Frau bei mir, die über 10 Jahre in der systemtheoretischen Organisationsentwicklung gearbeitet hat. Hat die KI gesagt? Ich würde sagen,
da hat die KI
gesagt. Ja, ein bisschen KI muss man natürlich. Genau, ich wollte gerade sagen, sie tut es noch.
Sie tut es noch.
Sie hört doch gar nicht auf damit. Und dann hat sie ein sehr innovatives Wirtschaftsmagazin gegründet, das vor allem eine sehr interessante Gesellschaftsform auch hat, also gesellschaftsrechtlich, neue Narrative. Und heute ist sie freie Journalistin und Buchautorin und extra heute hergefahren. Eigentlich sollte es einen Termin in Süddeutschland doch davor geben, aber sie kommt direkt aus Hamburg. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Lena Marbacher.
Lena, ich freue mich.
Ja, gleichfalls. Danke
für
die Einladung.
Vielen Dank für deinen Besuch. Jetzt kann ich es wieder zuklappen. Ich habe noch ganz viele Fragen, das mag ich immer nicht so. Mensch, Lena, da sind ja 100.000 Sachen drin, die spannend sind für die Leute, die diesen Podcast hören. Ich glaube, so das Aktuellste, auch wenn man mal so ein bisschen guckt, wo du so bist und wo du sprichst, geht es hauptsächlich um dein Buch. Aber ich fange mal ganz gern ganz vorne an. Und da würde es mich vor allem interessieren, wie bist du da hingekommen, wo du bist jetzt? Wir gehen ja alle erstmal immer irgendwie zur Schule.
Richtig, richtig.
Klar. 81 geboren und dann hast du promoviert, also warst du garantiert auf dem Abi-Zweig unterwegs.
Ja, richtig, richtig. Ich war tatsächlich die erste aus meiner Familie, die auf einem Gymnasium war.
Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist Bauingenieur, war aber Maurer und hat quasi ohne Abitur dann an der Fachhochschule sein Studium absolviert. Und meine Mutter war Sekretärin und Hausfrau. So, der hat komplett klassische Weg, wie das in dieser Generation ganz häufig war.
Und fanden die das gleich gut oder waren die da supportive oder war das eher so?
Das ist ja ganz häufig unterschiedlich, gerade wenn die Eltern selber nicht aus akademischen Verhältnissen kommen, also aus klassischen akademischen Verhältnissen kommen, dass das ein Elternteil so, der andere Elternteil so sieht. Also, dass ich Abitur mache, das fanden sie wunderbar, aber die hätten es genauso okay gefunden, wenn ich jetzt auf eine Realschule oder so gegangen wäre. Das wäre für die auch gar kein Thema gewesen. Bei der Promotion gab es unterschiedliche Meinungen dazu. Mein Vater hat das supported, meine Mutter hat gedacht, arbeite doch einfach mal.
Muss doch nicht sein.
Muss nicht sein. Ich habe die ganze Zeit nebenbei immer gearbeitet, aber sie fand, es reicht mit der Bildung.
Was ich ganz interessant finde, würdest du es heute nochmal machen? Würdest du nochmal probieren?
Definitiv, ja.
Ja.
Definitiv.
Weil höre ich super unterschiedlich immer. Also ich habe viele Bekannte auch, die promoviert haben und viele tragen den Namen, ich fand es jetzt auch gerade interessant, beim Intro sagt sie den Doktortitel mit dazu, finde ich auch immer interessant. Gibt ja da verschiedenste Dinge, aber ja. Ich habe auch viele Leute, die sagen, würde ich nicht mehr machen.
Weil zu lang, zu anstrengend oder was ist der Grund?
Ja, ich glaube, es ist auch super unterschiedlich. Schau mal, ich habe drei Semester doziert. Ich habe kein Abi, ich habe nicht studiert. Lange Geschichte, wie ich da gelandet bin. Und ich fände es ja schon, aber es ist natürlich Marketing, wie immer in meinem Leben, fände es natürlich schon witzig, Professor Zwetschke zu heißen. Das wäre natürlich schon witzig, ne? Deswegen bin ich auch.
Kannst ja auch, also in deiner Kreativbranche kannst du ja auch berufen werden, ohne dass du promoviert hast und so weiter. Von daher theoretisch.
Ich war auch an der IU, da geht es so. Das kannst du so ausmachen. Ja, aber interessant, weil also bei mir, ich sehe schon auch einen Marketing-Part, weil ich glaube, wir sind da schon noch, das habe ich auch, wenn ich für Keynotes gebucht wird, kommt immer die Frage, hast du ein Buch geschrieben? Ist so ein Ding. Und der Doktortitel ist, glaube ich, auch so ein Ding teilweise so, ne? Aber wie gesagt, ja, ich kenne auch viele, die sagen, da würde ich nicht mehr machen, so, ne?
Der Tierarzt meines ersten Hundes, sagte damals zu mir, Frau Marbacher, das ist wichtig, dass Sie promovieren. Da habe ich gerade angefangen, gerade als Frau. Das ist natürlich so ein Thema. Weil du
da hat er die richtige erwischt.
Ja, oder? Nö, das, zu dem Zeit, also das stimmt einfach. Also es stimmt einfach. Es macht einen Unterschied, wenn du einen Bildungsgrad vorweisen kannst, wo die Leute erstmal denken, oh Doktor, das ist irgendwie ganz dumm, kann die Person nicht sein. Ja, so plump, wie ich es formuliere, so denken wir es ja auch immer erstmal. Das hat nicht zwangsläufig was miteinander zu tun. Es gibt unheimlich wenig kluge Menschen, die einen Doktortitel haben, genauso wie es kluge Menschen gibt, die keinen Doktortitel haben und unfassbar schlau sind. Also hat natürlich nichts miteinander zwangsläufig zu tun. Aber es ist natürlich schon so, dass du eine gewisse Anerkennung sozusagen bekommst dafür, dass du offensichtlich in irgendeiner Form dich eingehend mit irgendeinem Thema beschäftigt hast über einen längeren Zeitraum und da eine gewisse Expertise entwickelt hast. Ne, das ist schon so. Und ich habe das zum Beispiel häufig erlebt, dass wenn ich auf Panels eingeladen war und meine Mitpanelisten und Panelistinnen gerade bei den Männern, wenn die Doktortitel hatten, dann wurde der genannt und meiner ganz häufig nicht. Das ist mir natürlich aufgefallen. Ich dachte, war interessant, warum? Weil erstmal Frauen eher seltener zugetraut wird, dass sie das tun. Also es ist eben auch so, dass Frauen deutlich seltener nochmal einen Doktortitel haben, als es bei Männern so ist. Und das bemerkt man dann einfach so. Für mich ist es vor allem wichtig gewesen, weil ich komme ja genau aus einer ähnlichen Branche wie du eigentlich. Ich habe Produktdesign studiert und habe für mich festgestellt, ich möchte gerne was für meinen Kopf tun irgendwie. Das heißt nicht, dass Design nichts mit Kopf zu tun hat, aber in meinem Studium war Theorie und war, ich sag mal jetzt so klassische Literatur oder so Lesen nicht das große Thema, ne? Ich habe unfassbar viel in Werkstätten verbracht. Ich habe in der Tischlerei gearbeitet, in einer Metallwerkstatt. Ich habe in der Kunststoffgießerei gearbeitet, alle solche Sachen. Also ich bin sehr handwerklich auch natürlich durch meine Familiengeschichte eher so geprägt gewesen. Und für mich stand dann fest, okay, irgendwie habe ich den Eindruck, mir fehlt da noch was. Und ich wollte mir selbst beweisen, dass ich das kann. Mhm. Also es war auch ein Thema. Ich hatte schon einen großen Aufstiegswillen. Und deswegen habe ich dann gesagt, es gab für Designer und Designerinnen gar nicht die Möglichkeit zu promovieren, ja lange. Du konntest das nur machen, wenn du quasi ein theoretisches Studium nochmal drangehangen hast, also in Soziologie oder in was auch immer. Und dann konntest du promovieren, aber dann eben nicht als Designerin. Ich habe ja als Designerin promoviert in Kunst und Design. Und das kam dann erst über den Bologna-Prozess nach Deutschland und war ganz neu möglich. Ich habe es am Bauhaus in Weimar gemacht und habe dann die Chance einfach genutzt. Und ich würde es definitiv wieder machen. Ich würde es natürlich gerne, also wenn ich jetzt in dem Alter, in dem ich jetzt bin, da würde ich sagen, boah, irgendwie jetzt auch so ein bisschen, ich habe jetzt andere Sachen zu tun, ich arbeite und so, ne? Zu dem Zeitpunkt war das genau richtig für mich, zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Und ja, ich habe für mich schon festgestellt, dass ich eine andere Form von Denken nochmal gelernt habe, die mich in meinem Produktdesignstudium, zu der ich einfach nicht so angehalten war. Es war nicht notwendig. Ich habe da ganz viel andere Dinge gelernt. Ich habe auch überhaupt nicht bereut, Produktdesign studiert zu haben zum Beispiel. Ne? Also ich bin super glücklich über diese Kombination. Auch wenn viele denken, das hat mit dem, was ich heute tue, nichts mehr zu tun. Ne?
Ja, überlege ich jetzt die ganze Zeit. Ne? Also es ist ja interessant. Das sieht man aber, jeder tickt auch anders. So, ne? Normalerweise würde man sagen, naja, entweder geht es in die künstlerische Richtung mit Produktdesign oder in die eher jetzt heute organisatorische oder wissenschaftliche Richtung. So, ne? Ja, interessant. Vielleicht konnte man deswegen auch, vielleicht haben sie das einfach im System nicht so gesehen. Die Designer, was sollen die promovieren? Die sollen designen.
Genau.
Die sollen doch kreativ sein.
Die sollen praktische Dinge machen, ja genau. Mhm. Also die Designer leiden ja auch darunter. Ich weiß nicht, was du davon berichten kannst, aber ich kenne das schon auch, dass die Menschen, die in der Designbranche arbeiten, selbst die dann Professuren haben, häufig zwischen so Intellektualität und praktischem Arbeiten stecken und irgendwie dann doch so von der breiten Gesellschaft eher so als die wahrgenommen werden, die Sachen schön machen nach wie vor. Dabei machen sie sie natürlich auch funktional, sie machen sie verständlich, sie machen sie kommunikativ, sie machen sie handhabbar, sie schaffen Handlungsspielräume, indem sie Dinge so entwerfen und bauen, wie sie eben sind. Das ist auch eine Form von Macht, die da entsteht. Aber da werden Designer selten sozusagen wahrgenommen und gesehen. Also du siehst selten Designer über organisationelle Macht sprechen zum Beispiel, weil das gar nicht miteinander in Verbindung gebracht wird. Und Designer sehen diese Lücken häufig auch gar nicht so sehr. Und genau, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse, also wenn ich schwanke ganz, also ab und zu noch zwischen diesen Welten und da erlebe ich das schon, dass es dann auch manchmal so den Wunsch von der kreativen Seite gibt, so anders wahrgenommen zu werden. Und gleichzeitig sind diejenigen, die nicht kreativ arbeiten, immer so, oh mein Gott, du bist so kreativ, das ist ja total krass, das kann man nicht lernen.
Ich glaube, da ist, man kann es schon lernen. Also ja, wenn man es irgendwann in dem Level macht, wie wir es machen, dann musst du es lernen. Das ist auch tatsächlich eine der schwierigsten Sachen. Also wenn bei uns zum Beispiel jetzt jemand ganz kreativ war, Mediengestaltung zum Beispiel startet, hast du 3 Jahre Schonfrist, aber wenn die Ausbildung vorbei ist, dann musst du ja rasieren. Also das ist ja völlig egal. Du kommst in der Früh rein, kannst einen schlechten Tag haben, aber du musst kreativ sein. So in der Gestaltung, Brainstorming, genau das Gleiche. Ich glaube, so stellen wir es oft fest bei unseren, jetzt hier bei Zwetschge, dieses Wort kreativ ist schon allein das, was ein bisschen an der Erde kratzt. Mhm. Also was macht denn jetzt zum Beispiel, ich denke gerade an unseren Head of Social Media, was macht denn dein Sohn? Ja, der macht sowas Kreatives. Das ist so ein Kreativer. Mhm. Und das ist zu wenig. Mhm. Wie du es schon sagst, also zum Beispiel so ein UX- und UI-Design hat was unglaublich Durchdachtes, da ist nichts Kreatives, da geht es ganz klar darum, wie können die Menschen super gut nennen, von einem Ticketautomaten bis zu einer Webseite bedienen, bis zu einem Online-Shop, ne? Wie wird das einfacher, wie wird das zugänglicher, Barrierefreiheitsschutzgesetz, Riesenthema gerade bei uns in der Branche, so, ne? Ja, da ist kreativ oft das falsche Wort. Wobei ich schon sagen muss, also wir haben auch viele Leute, wo man es auch nicht erwarten würde, die auch einfach so beide Pole haben, würde ich sagen. Zum Beispiel Programmierer, die ganz gerne mit ins Brainstorming gehen, die dann Dinger raushauen, wo du dir denkst, den hätten wir früher mitnehmen sollen. Was haut denn der da für Headlines auch raus und so, ne? So, jetzt haben wir Produktdesign. Jetzt kommt das Studium, ist abgeschlossen, promoviert.
Genau.
Und jetzt geht's aber in die wissenschaftliche Richtung, oder hast du noch gearbeitet als Designerin?
Also, ich würde sagen, ich arbeite zum Teil immer noch als Designerin. Und wenn man dann den Begriff ins Deutsche nimmt und sagt gestalten, dann würde ich sagen, ich gestalte. Ich gestalte halt heute Organisationen. Mhm. Und ich gestalte nicht mehr Sitzmöbel. Ja, oder das der Klassiker, den man unter Produktdesignern versteht, ist, die machen irgendwie Tische, Sitzmöbel, Lampen, was auch immer.
Mhm. Kaufen sich alle einen Red Dot Design Award heute.
Genau. Also diese ganze Award-Geschichte ist ja auch nochmal ein anderes Thema, ob das so, wie es läuft, richtig sinnvoll ist. Ist aber in allen Bereichen so, also auch im Literaturbetrieb und so weiter. Genau, also das, was ich heute mache, hat durchaus was mit Gestaltung zu tun. Ich glaube aber, dass also letztendlich viele Menschen, die in der Gesellschaft wirken, gestalten ja diese Gesellschaft mit, gestalten miteinander, wie Leute miteinander umgehen. Und im klassischen Sinne arbeite ich ja nicht in der Wissenschaft, sondern ich habe eben, nachdem ich mein Studium absolviert hatte, meine Promotion hatte, habe ich eigentlich so ein Hybrid gemacht, weil ich bin sehr stark in diese Design-Thinking-Szene reingekommen. Dadurch, dass ich natürlich einen Design-Hintergrund hatte, war das total naheliegend. Und es ist ja ganz banal, das klingt erstmal nach Design und hat was mit Denken zu tun. Das ist ne, die banalste Übersetzung, die du dir selber geben kannst. Und irgendwie war es neu und dann habe ich dort am Hasso-Plattner-Institut eben dieses Jahr, was es damals noch gab, absolviert. Und so bin ich in die Privatwirtschaft und in die Gestaltung von Organisationen gekommen. Und ganz lange erst über Methodik und Innovationsmethodik und Agilität und alles das. Und dann habe ich mich angefangen zu fragen, okay, es geht mir nicht nur darum, wie können jetzt Menschen miteinander arbeiten, um auf bessere Ideen, bessere Prozessgestaltung oder was auch immer kommen, sondern wie wirken eigentlich diese Systeme in der Organisation zusammen? Und was befördern die, was hindern die, zu was für Verhalten führen die und so weiter? Und in diesem Zusammenhang bin ich dann eben einfach in diesen ganzen Bereichen, habe ich mich immer so ein bisschen weiterentwickelt und habe dann selber gegründet und habe mich auch gefragt, inwiefern gehen denn die Dinge besser oder schlechter, wenn man die Organisationssysteme anpasst? Und dann habe ich eben darüber geschrieben. Aber ich arbeite mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen über diese Themen, aber ich selber würde nie sagen, dass ich jetzt irgendwie Soziologin bin, was ich ja auch einfach gar nicht bin, und dass ich diese Themen in dem Sinne klassisch wissenschaftlich betrachte, sondern ich nutze wissenschaftliche Erkenntnisse natürlich, um mein Praxiswissen letztendlich zu unterfüttern und auch zu belegen, weil es ganz viele Irrtümer auch darüber gibt, wie Organisationen funktionieren und was das mit Macht zu tun hat und so weiter und so fort.
Stelle ich mir unglaublich. Kommt drauf an, wie hoch das Maß an Perfektionismus ist. Aber wenn ich mit dem Vorwissen reingehe und sage, jetzt baue ich eine Firma, weil also ich komme aus der Ecke, ich bin da reingestolpert. Ne? Ich wusste schon, ich will selbstständig sein, aber fangt mal halt mal an und dann geht es so los. Das ist ein unglaublich langwieriger Prozess, auch eine Kultur dann für sich zu erschaffen. Mhm. Aber wenn ich es jetzt auf ein Blatt Papier machen müsste am Anfang, stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
Ja, ich selber habe auch nicht meine Organisation geplant, bevor ich sie gegründet habe. Wir haben uns, glaube ich, ein paar Dinge mehr überlegt, wie wir sie machen wollen, ganz bewusst.
Was war der erste Grundgedanke? Also wie ging das los? So.
Also ich habe ja quasi eine Unternehmensberatung dazu gezwungen, zu inkubieren, zum Inkubator zu werden. Ja, ich habe in einer Unternehmensberatung oder Organisationsentwicklung gearbeitet, habe da ganz viele tolle Dinge gelernt und habe dann in diesem Umfeld die Spielwiese gehabt, einfach was zu machen. Und habe das genutzt, habe gesagt, ich möchte ein Magazin rausbringen, wer hat Lust mitzumachen? Und dann haben sich ein paar Leute zusammengetan und wir haben quasi ein Projekt erstmal gestartet und irgendwann haben wir Mitarbeitende angestellt und dann hat irgendwann die Firma gesagt, Leute, jetzt dann
Spin-off.
Wäre mal schön, wenn ihr geht, genau, weil das natürlich einfach die Kostenstrukturen, die dahinter hängen, auch die Logistik dahinter, also tausende von AbonnentInnen zu betreuen versus ein paar, ich sag mal, Beratungsgeschäft zu machen, das sind einfach Unterschiede und das überfordert dann irgendwann die Infrastruktur.
Gänzlich anderes Businessmodell.
Genau. Und
ist ja auch B2B, B2C.
Ja, genau, wobei wir bei Neue Narrative auch B2B gemacht haben, aber eben quasi über einen Umweg, ne? Ja. Also über das B2C-Produkt. Und genau, der Gedanke war von Anfang an klar, dass wir selbst organisiert arbeiten wollen. Also das war klar. Wir haben, ich glaube, manchmal ist das ja auch so ein bisschen, das darf man sich ja auch dann im Nachhinein eingestehen, man bewegt sich in einer Branche, die dafür da ist, anderen Organisationen beizubringen, wie sie innovativer, neuer, moderner arbeiten können. Also wirst du natürlich nicht traditionell dich organisieren, sondern du wirst natürlich quasi der Prototyp deines eigenen Arbeitens und machst das, was du dort anderen verkaufst, machst du selbst. Weil sonst kannst du es ja auch ganz schwer, also machen ja auch viele, aber kannst es nicht so gut hinterfüttern mit Praxiswissen, ja?
Gibt ja die unterschiedlichsten Unternehmensberatungen, da muss man, finde ich, auch immer, also ich war jetzt auch ganz gespannt, ob du das Wort auf den Tisch bringst, weil das ist ja super schlecht behaftet mittlerweile, ja,
total,
gefühlt.
Total.
Aber ja, es ist eine Unternehmensberatung
es ist,
am Ende des Tages. Aber es gibt natürlich die Großen, die nur kommen und am Ende des Tages alle rausschmeißen und schlechte Stimmung machen und nur und einen horrenden Tagessatz
abrechnen.
Deswegen
sage ich gern Organisationsentwicklung dazu. Eine Unternehmensberatung berät Unternehmen, wie sie besser in irgendeiner Form ihre Unternehmung führen können.
Am
ja,
Schluss
letztendlich
meistens auf Gewinn.
Geht es auch bei allem, was unter dem Begriff neuer Arbeit ist, geht es um Profitorientierung häufig, beziehungsweise zumindest um monetäres Überleben. Anders kann eine Organisation, die sich der Privatwirtschaft verschreibt und wirtschaften muss, kann sie ja nicht existieren. Also irgendwovon muss ja auch die Leute bezahlen. Das heißt ja nicht, dass sie zwangsläufig eine Organisation sein muss, die jetzt sagt, ich versuche so viel Gewinn zu maximieren und nur meinem eigenen Gründer oder den Anteilseignern zur Verfügung zu stellen. Man kann ja fair machen, aber letztendlich das sozusagen das Funktionssystem, was da drum rumliegt, ist nun mal Wirtschaft. Also geht es um Geld. Das kann man sich wegwünschen, aber das ist so. Da sind wir nun mal drin eingebettet. Deswegen ja, das ist eine Unternehmensberatung, ganz klar. Auch wenn sie den Fokus hat, Arbeit für Menschen angenehmer, partizipativer, schöner, gesünder zu machen. Es bleibt eine Unternehmensberatung, ganz klar. Und auch Organisationen haben ja Gründe, warum sie jetzt gerade zum Beispiel sagen, wir müssen irgendwie auf, was weiß ich, zum Beispiel mentale Gesundheit achten oder wir müssen auf mehr Partizipation achten. Ja, weil sie einfach feststellen, Studien belegen, dass Menschen eher gehen und die Fluktuation höher wird, wenn sie nicht gehört werden in Organisationen, ja. Das darf man natürlich auch gerne irgendwie ein bisschen romantisch betrachten und sagen, hey, ist auch schöner, wenn wir uns verstehen und wenn wir einander zuhören und wenn wir wissen, was meine Mitarbeitenden denken. Du hast von deinem Programmierer gesprochen, das ist wertvoll, das ist interessant, das ist gut und das macht die Arbeit einfach auch schöner. Ja? Auch das, aber es ist Unternehmensberatung, ja, ganz klar.
Ja, ich finde es, also deswegen ist es auch so spannend heute. Ich finde es so interessant, weil mir ist natürlich bewusst, dass das da draußen so ist. Aber ich habe ja hier quasi mir mein eigenes Ding gebaut, wie ich es mir vorstelle. Und das, ich merke, wenn ich zuhöre, wie absurd das für mich klingt, so es holt jemand und sagt dann so, ja, berat mich mal, weil bei mir fallen die alle vom Stängerle quasi so, wie können wir das besser machen? Weißt du, so rein zweckoptimiert. Und das ist ja
glaubst
immer wieder.
Glaubst du etwa, du brauchst keine Hilfe?
Nö, das würde ich nicht sagen, aber am Ende des Tages habe ich schon in meiner Ausbildung quasi immer so hingeguckt und mir so gedacht, hä, aber das ist doch dumm. Und habe mir aber immer selber gedacht, ja klar, der 17-, 18-Jährige, der wird jetzt wissen, wie es besser ist. Nur ich habe halt ein paar Jahre später gemerkt, so, es war einfach dumm. So. Und das war halt Klassiker. Ich habe meine Ausbildung bei Weltbild gemacht zu goldenen Zeiten. Also das war der Verlag, das war Wahnsinn. Ne? Also wir waren im goldenen Käfig da am Ende des Tages. Und dann sind die ja maßlos pleite gegangen, genau an diesen Dingen, die man da auch sehen konnte. Und das war wirklich Verlag, 4.000, 6.000 Leute oder was, so richtig, ja, hier ist meine Stempelkarte, kannst du eine Stunde später für mich mit ausstempeln. So ging es dazu, weißt du so. Und denen ging es auch einfach zu gut. Und ich habe mir damals immer gedacht, das muss anders gehen. Und meine Idee war halt immer so, also der Berat ist auch ein Entwickler bei uns, der hat es letztens gesagt, der hat gesagt, Chef, dieser Laden hier ist dafür da, dass wir alle ein schönes Leben haben. Und das dauert, bis man da hinkommt, auch wenn man selber ein Unternehmen hat, weil man muss natürlich auch selber erstmal irgendwie ein stabiles Gehalt und so weiter. Das ist am Anfang auch nicht so einfach so, ne? Aber ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich auch festgestellt habe und gesagt habe, so, ja, ich muss nicht mehr verdienen. Und jetzt ist es so absurd für mich, dass es aber so Leute gibt, die sagen, jetzt hole ich mir jemanden, um da nochmal, noch ein bisschen mehr Marge rauszupressen, oder?
Ja, wobei ich sogar auch sagen würde, es ist ja immer leicht, auf die zu schimpfen, die genau das tun, was du gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig kenne ich auch in vielen, vielen, in großen, in Konzernen, in XY-Organisationen, es gibt immer Leute, die auch sagen, auch für mich soll es ja angenehmer sein. Natürlich soll es auch für meine Mitarbeitenden angenehmer sein. Das ist das Leben, was wir haben. Also lass es uns irgendwie schöner machen.
Aber das ist immer das, was ich nicht verstehe. Weißt du? Also ich sage immer zu den Mittelstandsmanfreds und ich habe viele getroffen in meinem Leben auf dem Weg bis hierhin. Da ist immer der gleiche Duktus. Blauer Teppichboden, beschissener Kaffee, einlagiges Klopapier. Und dann denke ich mir immer, aber die sitzen doch selber mit in diesem Laden drin. Was machen die? Bringen die ihr eigenes Klopapier mit? Haben die einen Kaffee? Holen die sich in der frühen Kaffee irgendwo anders? Weißt du, also man verbringt 8-10 Stunden am Tag in der Arbeit, ja, da muss doch schön sein.
Ja, also wie gesagt, ich glaube sogar auch das, was du beschrieben hast, das ist die Motivation von ganz vielen, wenn sie dann auch gründen. Es ist ja schon auch der Grund, du hast gegründet aus Gründen, weil du deine Arbeit magst, weil du sie kannst, weil du weißt, da ist Geschäft wie auch immer, was es ist, aber weil du vielleicht einen Geltungsdrang hast, das ist also bei allen, die in irgendeiner Form solche Dinge machen, die wollen ja auch sich selbst was beweisen, anderen was beweisen, die wollen was Eigenständiges machen, die wollen vielleicht nicht so abhängig sein und in anderen Strukturen arbeiten. Genau,
Selbstständigkeit, Freiheit.
Das ist bei mir auch gewesen, ganz klar. Ich habe immer gedacht, so okay, ich bin bei Organisationsstrukturen immer irgendwann an meine Grenzen gekommen, weil ich dann den Leuten irgendwie zu viele Ideen hatte oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, okay, mach halt meine eigene Firma, dann kann ich so viele Ideen haben, wie ich will.
Ganz Tag.
So, und dann natürlich überlegt man sich dann, was war da, wo ich vorher war, nicht so gut und wie kann ich es besser machen. Und ganz viel davon kannst du ja einfach aus deinem eigenen Bauchgefühl herausschöpfen. Und was ich festgestellt habe, bei bestimmten Wachstumsgrößen, da verändern sich dann manchmal Dinge, da geht es mit einfachem Bauchgefühl und wir machen mal irgendwie ein bisschen so gemeinsam. Da wird es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Und auch diese Leute, die dann mit dreien angefangen haben und dann irgendwann bei 50 oder 100 oder 200 sind, sagen natürlich so, oh Gott, das war früher alles viel einfacher und so schön. Und dann sagen die so, ich brauche Hilfe, ich verstehe nicht mehr, woran es liegt. Ich kann nicht mehr einfach steuern und dafür brauche ich Hilfe. Und das ist ja total legitim. Du kannst nicht mehr, auch du wirst es wahrscheinlich so erleben oder irgendwie feststellen können zwischendurch. Auch ich konnte es für mich feststellen in meiner Organisation. Du kannst nicht mehr so einfach zurücktreten und betrachten, was passiert da gerade, weil du einfach mittendrin steckst. Und deswegen glaube ich, das ist schon hilfreich, ein Korrektiv von außen zu haben, was bestimmte Dinge beobachtet und sieht, dich mal spiegeln kann und eben auch das, was in der Organisation passiert, spiegelt. Und es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, hier das und das machst du alles falsch, bist ein schlechter Chef, bla bla bla, sondern die Verhältnisse in dieser Organisation, wie sie jetzt gerade sind, sind so und so und so. Und die sorgen dafür, dass Menschen sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und jetzt kann man an der Schraube was drehen, an der, an der, an der. Das kann man ausprobieren. Jedes gelöste Problem schafft irgendein Folgeproblem. Das ist auch so.
Dauert halt auch, bis man die Schraube merkt, ne?
Und dann kann man überlegen, welches Folgeproblem ist das, was am einfachsten zu handhaben ist. Ja, also mit welchem Folgeproblem kann ich am besten umgehen? Das ist letztendlich die Frage, weil Organisationen sind nie perfekt. Die funktionieren nie perfekt. Es gibt immer irgendwas, was nicht funktioniert.
Und einer der härtesten Learnings übrigens. Also ich war immer vollkommen überzeugt, eine Firma ist irgendwann fertig. Das ist der größte Irrglaube, den man haben kann. Das ist so ein Schwan.
Definitiv nicht, ja.
Also ich fand, würde mich interessieren, was du auch sagst. Also der Step über 10 Personen, der hat unglaublich was gemacht. Das war einer der schwierigsten. Also der schüttelt richtig durch, in der Kultur halt auch. Und dann waren wir irgendwann mal über 20, da waren 25 Leute und dann bin ich in meinen Laden gelaufen und habe mir gedacht, nee, also ich habe da jetzt einen Dude eingestellt, der ist seit 3 Monaten da, ich weiß gar nichts von dem, ich sprich gar nicht mehr mit dem so, ne? Und das hat mir dann noch keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt sind wir immer bei schönen 20 und das ist wunderschön. Und dann dauert es aber schon so 5, 6, 7 Jahre mit 20 Leuten, bis du dann, und da bin ich sehr froh, dass ich da bin, rauskommst aus dem Tagesgeschäft und dann wieder drauf schauen kannst. Und dann geht die Magie richtig los. Wir haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres habe ich mich mit jeder Person hier hingesetzt und haben wir aufgeschrieben, wofür brennst du richtig? Was richtig geil, wo du in der Früh reingehst und sagst, da habe ich richtig Bock drauf heute. Was ist so mein Handwerk? Ich mache das und was hast du richtig? Und da ist so eine Matrix entstanden, die auch nochmal richtig interessant war. So, ne? Das jetzt auch, suche ich immer noch nach einem Weg, das jetzt für alle zugänglich zu machen quasi. Und dann das den Leuten auch zu zeigen, weil da haben teilweise Leute Jobs gemacht, wo du so gedacht hast, well, das bockt ihm doch total. Ne? Und dann war das aber gar nicht so. Und dann war es ja richtig interessant, wenn die nur noch Sachen machen, wofür sie brennen, dann geht's richtig ab. Wo siehst du die nächsten Steps so? Also ich kann nur mit 10 und 20 mitreden. Ist dann so 50, 100, sind das so die Größen oder?
Ja, ich würde sagen, es gibt, also bei uns, wir waren 33 irgendwann, sind aber auch wieder ein bisschen geschrumpft aus verschiedenen Gründen. Und ansonsten Organisationen, die ich betreue, da stelle ich schon noch fest, so wenn es dann ein 100er Schritt ist, dann ist es schon nochmal, also zwischen 50 und 30 ist der Unterschied von der Gemengelage erstmal nicht so groß. Es ist natürlich immer anders, aber sagen wir mal, 30 ist schon nicht mehr so leicht zu überblicken, wie eben 10 Personen oder 12 oder 13, 14, 15. Und man kann auch so allgemein sagen, dass eigentlich, also wenn man nicht mehr um einen Küchentisch herumpasst, dann kann man eigentlich erst von einer Organisation sprechen. Vorher ist man halt irgendwie, das ist eher noch so eine Gruppe, ja, so eine Gruppe, die irgendwie ein gemeinsames Ziel hat, im besten Fall zumindest. Genau, also das würde ich schon sagen, ab 100 und dann sind die Schritte, also wenn du 100 hast, kannst du auch mit 400 klarkommen, sage ich mal. Ne? Dann hast du ja, du musst schon da eine gewisse Logik aufbauen, die dann auch für 500 noch passt. Und natürlich, wenn du dann irgendwie über die Tausender gehst, dann sind Dinge auch nochmal anders. Häufig hast du dann ja aber auch schon unterschiedliche Entitäten in der Rechtsform. Also dann hast du halt, vielleicht ist es dann eine AG und dann hast du irgendwie da kleine Unterfirmen oder Unterentitäten, die dann leichter steuerbar sind, wieder wie einzelne kleinere Organisationen. Ne? Genau, ja.
Jetzt ist es ganz interessant, weil du hast dann eine Geschäftsform gewählt, die quasi nicht, also die es eigentlich so selten gibt, ne? Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an Korrektiv auch. Da war es auch so, also ein bisschen anders umgedreht, aber der hat zu mir gesagt, David Straven, er konnte erst ganz frei arbeiten, wo er wusste, dass die Kohle immer sicher da ist. Also nochmal ein bisschen umgedreht. Abonnentenzahlen waren so hoch, dass er am Ende des Tages quasi sagt, ich muss mich um Geld gar nicht mehr kümmern. Und das hat mich frei gemacht. Das ist es bei euch so, dass es unverkäuflich ist quasi. Ja. Ne? Was ist das für eine Gesellschaftsform?
Eine, die es eigentlich ja in dem Sinne auch noch gar nicht gibt auf dem Markt der Gesellschaftsform, sage ich mal. Also du kannst jetzt nicht zur Notarin gehen und sagen, ich hätte gerne diese Art von Gesellschaftsform, so wie du jetzt halt GBE, GBR, GmbH, UG oder sonst was gründen kannst. Aber wenn alles gut geht, wir drücken die Daumen, dann wird das jetzt auch in den nächsten 1-2 Jahren sich so erledigen, dass es diese Rechtsform dann offiziell gibt. Also, wir haben gegründet im Endeffekt eine Organisation mit gebundenem Vermögen. Und es ist lange unter dem Begriff von Verantwortungseigentum so in der Welt herumgeschwirrt. Der Begriff hat dann ein bisschen Kritik bekommen, weil dann andere Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt haben, ja, aber das klingt ja dann so, als würden wir alle keine Verantwortung übernehmen. Ja, so. Das ist natürlich auch eine politische, mikropolitische Gemengelage, in der die Leute dann versuchen, irgendwie sich gegenseitig so ein bisschen, ich sag mal, die Lobby kleiner zu machen, ja. Weil wir ja sehr im politischen Umfeld dann auch versucht haben, diese Rechtsform voranzubringen. Also Verantwortungseigentum sagt, im Grunde genommen, es sind zwei Dinge. Das eine ist, die Organisation trennt Geld von, also Stimmrechte von Geldrechten sozusagen. Das bedeutet, in einer GmbH ist es ja so, du musst dich einkaufen, um dort Gesellschafterin zu werden. Das heißt, du musst einfach Geld auf den Tisch, also die Organisation wird bewertet. Sagen wir mal, irgendwie viele eben Euro es sind, dann musst du Geld auf den Tisch legen und dafür kriegst du entsprechend viele Prozente dieser Organisation. Die gehören dir dann, Gewinne werden ausgeschüttet und du kriegst in deiner Prozentzahl eben entsprechend die Gewinne. Und du hast aber eben auch in dieser Prozentzahl deiner Anteile Stimmanteile. Das bedeutet eben, Machtverhältnisse in der Organisation verändern sich, je nachdem, wie viel Anteile du eben hast. Wenn du 50-51% hast, dann hast du halt immer natürlich, bist du am längeren Hebel, weil du kannst im Zweifelsfall die Geschicke der Organisation lenken. Du kannst entscheiden, ob sie verkauft wird und so weiter und so fort. Gesellschafter, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer kann entlassen werden und so weiter. Und das bedeutet eben auch, dass nur Menschen in dieser Organisation Anteil haben können an dieser Steuerung, wenn sie Geld auf den Tisch legen. Also Menschen, die kein Geld haben, können einfach nicht mitmachen, ist ja klar. Das ist das eine, weil nicht nur Menschen, die Geld haben, sind kluge Steuerer, also weißt du, sind kluge Organisationssteuerer sozusagen.
Meistens im Gegenteil.
Das ist also soziale Mobilität ermöglichen, ja. Ist das eine Thema. Und das andere Thema ist aber, jetzt kann man sich auch fragen, wo liegen denn dann diese Stimmrechte? Weil die liegen ja irgendwo, die kann man ja sich aktuell nicht wegdenken, weil so die Gesellschaftsform der GmbH ist nun mal so. Die liegen bei einer, die liegen zu 99% in unserem Fall bei einer GbR, und zwar einer mitarbeitenden GbR. Das heißt, unsere Mitarbeitenden können in diese GbR eintreten. Wenn sie denn möchten, keiner muss das, aber wer möchte, kann da eintreten, und diese mitarbeitenden GbR, die bestimmt eben sozusagen über die Geschicke der GmbH. Das ist ja jetzt auch nichts, was jeden Tag passiert. Also ihr seid auch eine GmbH? Ja.
Also das hier ist eine GmbH und KKG, aber die anderen sind alle
GmbHs. Also, ja. Genau, also es ist ja so, dass da wird halt dann, ne, dann ist ein Gesellschaftertreffen und dann wird da irgendwie... Es ist nicht wahnsinnig spannend, was da passiert, aber...
Ich habe die immer mit mir selber, die sind sehr witzig.
Potenziell liegt da halt Macht, ja? Also du kannst bestimmte Dinge dann halt entscheiden. Dadurch, dass es auch eine Gruppe ist, gibt es eine bestimmte Logik, wie dort entschieden wird, sodass sich jetzt dann auch möglichst nicht so einfach irgendwelche, ne, Kumpeleien entstehen können. Passieren kann sowas aber immer.
Aber die sind alle erstmal gleichberechtigt in der GbR.
Die sind alle erstmal gleichberechtigt in der GbR, genau. Und wer da eben eintreten möchte, der kann da eintreten und auch jederzeit wieder raus. Das ist ja bei einer GbR zum Glück halbwegs einfach, da rein und raus zu gehen, sodass du nicht ständig zum Notar rennen musst, wenn du das machst. Genau, und dann gibt es 1% Stimmanteile, und die liegen bei einem Kontrollgesellschafter außerhalb der Organisation. Und die verhindert sozusagen, dass die Organisation verkauft werden kann. Und die guckt auch darauf, also die prüft sozusagen nach, ob wir als Gesellschafter und Gesellschafterinnen uns Gewinne ausschütten, die wir,
also die wie, wir eigentlich wie ein Aufsichtsrat quasi.
Ja, genau, so ein bisschen so. Und die prüft auch im Wesentlichen noch so ein bisschen, dass wir ungefähr marktübliche Gehälter bezahlen. Also, dass wir als Gründerinnen und Gründer uns jetzt nicht irgendwie,
ja, das wäre der einfachste Trick,
400.000 Euro bezahlen, ne, im Jahr für eine Arbeit, die mit 20 Stunden angesetzt ist oder so. ich finde ja wunderbar, wenn Leute 400.000 Euro im Jahr verdienen. Ich finde das überhaupt, ne, also oder mehr, gerne, sollen sie gerne machen. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber wenn man ein journalistisches Medium gründet, dann ist für mich schon eine Frage von Unabhängigkeit relevant. Und dann ist für mich auch die Frage, wie kann man das absichern? Genauso wie ich das wahnsinnig relevant finde für alle systemrelevanten Organisationen und Branchen, ja. Also Krankenhäuser finde ich nicht so gut, dass die in privater Hand sind und funktionieren wie ein DAX-Konzern, ja. Also das macht auch was mit der Art, wie Ärzte und Ärztinnen arbeiten können, wie Pflegepersonal arbeiten kann und so weiter. Da gibt es natürlich viele verschiedene Beispiele dafür.
Ich habe auch das Gefühl, dass es in eine völlig falsche Richtung geht, weil jetzt haben wir dann auch außerhalb der Krankenhäuser die ganzen Augenarztpraxen hier vor allem auch in Bayern wurden aufgekauft von so einer rein profitorganisierten Gesellschaft. Und jetzt sind es auch irgendwie die Hausarztpraxen. Jetzt wird es richtig wild. Ja. Jetzt hängen lauter Plakate auch rum, die suchen jetzt hier irgendwie MFA und was weiß ich was. Das geht in keine gute Richtung.
Ja, ja. Also genau, so, wenn du dann halt Shareholder-Value-Logik sozusagen hinter bestimmte Organisationen legst, das wird ja ad absurdum geführt, darf man sich die Frage stellen, ist das etwas, was für unsere Wirtschaft auch sinnvoll ist? Ich glaube nicht, weil es letztendlich immer darum gehen muss, dass ja nicht nur, das merken wir ja auch in den aktuellen Zeiten, dass nicht nur wenige immer mehr Gewinn maximieren, sondern dass es eben eine gewisse Gemengelage geben muss, in der es allen Menschen halbwegs gut geht. Ansonsten kriegen wir riesige Probleme. Und das ist was wir ja auch stärker zu spüren bekommen. Und es hat damit zu tun, dass der Wirtschaftsmarkt ja auch weniger reguliert wurde. Ab dann hat man gemerkt, okay, dann schießen diese Dinger immer weiter durch die Decke. Und so kann man sagen, dass Verantwortungseigentum genau da auch ansetzt, zu sagen, wir glauben nicht, dass das eine sinnvolle Art und Weise ist, zu wirtschaften. Ausschließlich. Es darf alles nebeneinander existieren. Aber warum bieten wir nicht eine Rechtsform an, die genau das möglich macht und trotzdem ermöglicht, dass Gründerinnen und Gründer gerne reich werden durch ihren Job, ja? Dass die gerne sehr, sehr gut Geld verdienen. Es geht gar nicht darum zu sagen, oh, wir wollen jetzt alle irgendwie, dass alle gleich arm sind, sondern es geht nur darum, dass sie nicht sozusagen ihren Reichtum ad absurdum führen können. Und die Firma, und das bedeutet das ja letztlich immer, so muss man es ja sagen, du verkaufst ja nicht eine Firma, irgendeine Hülle, du verkaufst den Marktwert, den die hat, die Idee, die da verkauft wird, die Produkte, die produziert, hergestellt, die Leistung, die angeboten wird und deine Mitarbeitenden. Du verkaufst halt Mitarbeiter.
In meiner Branche das einzige Asset.
Richtig, genau. Das ist bei uns auch nicht anders, ne? Und die werden ja nicht gefragt. Und natürlich, dann kannst du, je nachdem, wie groß ist die Organisation, gibt es Betriebsräte, Personalräte, da kann man sich wehren und gewerkschaftliche Unterstützung, alles total sinnvoll und auch wichtig. Aber es gibt eben ganz viele Branchen, in denen passiert das nicht oder in denen ist das nicht gegeben oder die Firmen bauen sich extra so, dass sie so klein bleiben, obwohl sie zu einem riesen Mutterschiff gehören eigentlich, damit sie ganz schnell solche Dinger machen können. Und in der Regel hat das dann auch zur Folge, dass es eben prekäre Arbeitsverhältnisse gibt.
Hassen Mitarbeiter verkauft zu werden tatsächlich. Also das ist immer wieder was ich merke. Wir haben eine Agentur übernommen vor 5 oder 6 Jahren. Da ist die Betreiberin krank geworden. Die hat mich dann kontaktiert. Bei uns war es gerade super stabil. Also ich war gerade voll in der Vogelperspektive und habe so gedacht, ach super, so kann es jetzt weiterlaufen die nächsten 10 Jahre. Und dann schreibt die mir auf Xing und sagt, ob ich sie mal diskret kontaktieren könnte. Und dann rufe ich die an und dann sagt sie, ja, also ich stecke so hart im Burnout, ich muss den Laden jetzt loswerden, ich verfolge euch seit 100 Jahren und ich möchte, dass du den Laden übernimmst. Sag ich, nee, ist mir auf gar keinen Fall. Es läuft gerade so gut. Und dann haben wir das wirklich ganz, also das war die Rettung für den Laden auch. Und dann haben wir gesagt, wir übernehmen alle Mitarbeiter, wir machen das alles, wir kriegen das alles hin, wir kriegen die alle bei uns ongeboardet. Haben mit denen auch gesprochen, die haben es gehasst am Anfang, die haben es gehasst. Was will, der kauft uns jetzt, so war das Gefühl. Mhm. Und witzigerweise habe ich das sogar gemerkt, jetzt sind wir ein sehr eingeschweißtes Team hier, aber selbst zum Umzug hier in die neuen Laden, das mögen die Mitarbeiter nicht. Und dann habe ich auch mit einer Kollegin gesprochen und dann sage ich zu der so, es ist jetzt komisch für dich. Ja, schon. Mhm. In meinem Kopf ist ja dieser Arbeitsort, ich weiß ja, wo ich jeden Tag sitze und so weiter. Und dann sage ich so, ja, was wird so geil, der neue Laden? Und dann hat sie was ganz Interessantes zu mir gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber das weißt ja nur du. Du machst ja dieses Projekt gerade. Für mich ist es ja ein fremder Ort erstmal. So, die mögen die Leute einfach nicht. Die wollen nicht versetzt werden. So, ne? Stelle ich mir übrigens unglaublich schwer vor. Vor ein paar Folgen war jemand, der im Landtag sitzt in München hier, Konrad Bauer, hat mich total, habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, da bist du an der Position, zum Beispiel jetzt als Oberbürgermeisterin in Augsburg, die ist ja jetzt quasi abgewählt worden. Von heute auf morgen schießen die dich so aus dem Amt.
Ja.
Hey, crazy. Also du musst so eine Führungsposition einnehmen, bist aber komplett auf einem komplett fragilen Stuhl, den du da sitzt. Ich stelle mir ganz, ganz crazy vor.
Und deshalb funktioniert das sehr, sehr stark natürlich über Machterhalt. Ne? Deswegen agieren PolitikerInnen und Politiker, wie sie agieren, weil sie immer darauf angewiesen sind, letztendlich die Unterstützung dann zu haben, gewählt zu werden und so weiter. Ne? Ganz andere Logik, als wenn es um Geld geht. Also
Aber wo habt ihr da jetzt angesetzt, weißt du, dass du auch sagst, ihr habt es vorangeschoben, dass es jetzt eine Gesellschaftsform dafür gibt? Weil, also ich merke schon, ich hatte da vor 2, 3 Jahren Beef mit der IHK und habe das ganze Mediengestaltersystem durchgerüttelt. Bild auch seitdem nicht mehr aus, habe meinen Ausbilderschein abgegeben, weil es ein Wahnsinnssystem ist. Und das war wirklich eine Riesensauerei, mein erfolgreichstes Video auch auf TikTok. Es hat sich national bestätigt. Es war richtig crazy so, ne? Mhm. Aber also 0,0 Chance, da irgendwo im Bildungsministerium auch weiterzukommen, ne? Mhm. Und es ist auch so nervig, weil ich habe da alle Kraft und alle Power, die ich da habe, in der Branche auch angeboten. Und es ist einfach völlig uninteressant. So, ne? Ich meine, es gäbe ja so viele Dinge in dieser Arbeitswelt, die man vorantreiben müsste. Mhm. Ne? Nicht nur gesellschaftsrechtlich, sondern ich suche auch händeringend immer nach einer, also nach einer Frau eigentlich als Gast, um mal um dieses ganze Thema Mutterschaft und so weiter im mhm. Arbeitsrecht zu sprechen, weil es mir allein überhaupt gar nicht steht. Aber es ist auch ein Riesensystemproblem.
Können Sie über Vaterschaft reden?
Ja, ja. Aber da kommt das nächste Problem. Also da sehe ich ja auch ganz viele Väter jetzt, die dann gemobbt werden von ihrem Konzern, weil sie in Elternzeit gehen wollen und so weiter. Also weißt du, das ganze System, da fällt so ein ganzes Kartenhaus zusammen dann. Und fände ich auch super interessant. Nur, wo habt ihr da angepackt? Also wie seid ihr da losgezogen, um da mal ein bisschen zu rütteln?
Also das darf man auch ganz klar sagen. Wir als Neue Narrative haben das sozusagen unterstützt. Das heißt, wir sind als Unternehmen, was in dieser Form gegründet hat, Unterstützer der Stiftung, die dieses Thema vorantreibt. Stiftung Verantwortungseigentum, kann man googeln. Da sind Menschen, die sich mit diesem Thema lange befasst haben, selbst Unternehmer und Unternehmerinnen gewesen, die selber schon mal übernommen wurden, aufgekauft wurden, die selbst Mitarbeitende verkaufen mussten, wo Eltern in Kliniken gearbeitet haben, wo dann die Klinik verkauft wurde. Also die einfach in irgendeiner Form selbst genau mit dieser Thematik schon mal zusammengestoßen sind und festgestellt haben, das kann doch nicht die einzige Antwort sein. Und das ist eine Gruppe von Menschen, die sich eben dann sehr stark sozusagen einfach zusammengeschlossen hat. Und die machen ja Lobbyarbeit. Das ist ja nichts anderes als Lobbyarbeit. Und wir helfen eben da, wo wir können, als Unternehmen mit, um zu zeigen, es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die genau das wollen. Die nicht sagen, nein, das, was es aktuell am Markt gibt, was die Gesellschaftsform angeht, ist das einzig Wahre. Sondern es gibt ganz viele Organisationen, die das machen und die das machen wollen. Patagonia ist ein internationales Beispiel. Zeiss ist ein altes Beispiel, was man kennt. Die FAZ ist letztendlich auch durch Stiftungskonstrukte in einer Art von Verantwortungseigentum. Es gibt ganz viele verschiedene, sehr, sehr große Organisationen, die das schon lange machen und auch sehr erfolgreich machen, wo man auch über Studien, ne, das läuft ja dann auch so, dann gibst du Studien in Auftrag, um dann zu prüfen, wie ist das eigentlich? Gibt es Unterscheidungen zum Beispiel in der Art und Weise, wie Mitarbeitende, also wie die Fluktuation der Mitarbeitenden sich zeigt oder was auch immer es für Parameter gibt, die dann relevant sind für eine Organisation. Ganz klar ist, wenn du ein Arbeitgeber bist, wo Menschen gerne arbeiten, die da am liebsten nicht weg wollen und gerne sehr viel Zeit da verbringen und dann entsprechend auch ihre Arbeit gerne und gut machen, dann ist das für dich als Unternehmen immer sinnvoll und gut. Ja, kann man nicht anders sagen. Dann ist das eben auch fürs Wirtschaftssystem ja gut, wo irgendwie prosperierende Organisationen am Markt teilhaben sollten. Und es ist eine unermüdliche Arbeit, jeden Politiker ans Telefon zu kriegen, anzurufen, 300.000 Milliarden E-Mails zu schreiben, Kaffee zu trinken im politischen Berlin oder sonst wo, auf dem Land, in den Kommunen, überall und zwar immer und immer und immer wieder, bis du nicht mehr kannst. Und da merkst du auch, als Person, die nebenbei eine Organisation leitet aktiv und im operativen Geschäft ist, ist das natürlich zeitlich nicht machbar. Das ist ein Vollzeitjob. Deswegen eben Gründung einer Stiftung und sagen, okay, wir machen das jetzt Vollzeit und wir versuchen, dieses Thema voranzubringen. Und es war schon im ersten Koalitionsvertrag, dann ist die Ampel zerbrochen. Deswegen war das Thema dann auch erstmal nicht mehr in irgendeiner Form kurz vorm Durchbruch. Jetzt ist es wieder im nächsten Koalitionsvertrag gelandet und im Bundesjustizministerium sitzen die Menschen dran und sind dabei, eine neue Rechtsform zu schreiben. Das heißt, wenn alles gut geht, wir hoffen natürlich, wir wollen das kein drittes Mal erleben, dann wird es in dieser Legislaturperiode noch dazu kommen, dass es eine neue Rechtsform gibt. Wir wünschen uns das sehr, weil wir ich bin in Netzwerken mit Hunderten, Tausenden Unternehmern und Unternehmerinnen, die genau diese Form von Organisation und Gesellschaftsform
haben. Es gibt ja überhaupt gar nichts, was dagegen spricht.
Nein, null. Weil jeder kann ja trotzdem das machen, was er möchte. Also es ist ja nicht so, alles
keiner wird gezwungen. Nein, es gibt keinen wirtschaftlichen Nachteil. Und das ist das, was mich immer so nervt. das unterscheidet uns sicher, deswegen könnte ich auch nicht so wissenschaftlich, aber ich bin viel zu ungeduldig für sowas.
Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ja, aber
das nervt mich so sehr, ja, weißt du, klar. Weil ich denke mir so, also wir haben jetzt vielleicht ein Beispiel aus unserer Branche, Barrierefreiheitsschutzgesetz. Das so ein Gesetz dauert 10 Jahre. Das kommt aus der EU und das ist immer so ein bisschen das Problem mit den EU-Gesetzen, die meine Branche trifft, die kommen aus einer Zeit von vor 10 Jahren. Mhm. Jetzt bin ich ganz viel im Austausch mit Leuten, für die das Barrierefreiheitsschutzgesetz vor 10 Jahren Wahnsinn gewesen wäre. Na, wir haben zum Beispiel die Freie Bühne München, das ist eine inklusive Theaterschule. Mhm. 50% sind nicht benachteiligt, 50% sind benachteiligt. Die sagen, vor 10 Jahren wäre das der Wahnsinn gewesen. Mhm, heute ist es ein kompletter nicht. Quatsch, weil die sagen, jetzt zahlen wir bei euch 3.000 Euro mehr für die Webseite, weil sie komplett barrierefrei sein muss. In dem Fall kannst du auch keine 99% machen, dann musst du 100 machen. Mhm. Da sagt sie, jeder KI-Blindenlesegerät, das wir haben, ist 1000-mal besser wie alles, was wir da heute machen können. Ja. Und das ist was, worüber ich fast in jeder Folge einmal stolper. Wir haben auch schon viel Thema Steuern gehabt, Steuerberater und so weiter. Das ist alles ein Quatschsystem. Es dauert zu lange, es ist zu träge, um wirklich Dinge voranzutreiben. Und am Schluss kommt immer wieder die Justiz dazwischen. Das ist immer wieder das Problem. Ja, aber da gibt es ein Gesetz. Im Steuer zum Beispiel, ja, wir können das alles revolutionieren heute mit KI. Wir schieben die Daten rein, wir machen alle Finanzämter dazu, wir machen alle Steuerberater arbeitslos. Geht nicht, weil es gibt ja 10.000 auch Klagen, die dann gewonnen wurden, die dann wieder ins Recht einfließen. Und da frage ich mich halt, ist das nicht unsere Hauptbremse auch in allem? Weil man könnte ja alles, was ich auch im Arbeitsrecht so sehe, ne, was da für Dinge gerade auch aus der aktuellen Regierung auch passieren, wo ich mir, also ich, manchmal denke ich mir, das ist ein Meme. Also ich lese das dann so und 4-Tage-Woche, aber du arbeitest halt dann jeden Tag 2 Stunden mehr. Und dann denke ich mir so, naja, also die Mitarbeiter haben das anders verstanden. Die haben gedacht, sie kriegen das gleiche. Also weißt du, es ist so eine schlechte Kommunikation. Mhm. Oder es ist einfach schlechte Kommunikation. Das ist, glaube ich, auch oft das Thema. Halbe Krankschreibung habe ich jetzt letztens gehabt. Hat mich jemand ewig gefragt, was ist das mit der halben Krankschreibung? Hat sich am Anfang so dumm angehört. Wenn man natürlich genauer drüber nachdenkt, macht es total Sinn. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Burnout hat, kann er sich halb krank schreiben lassen, zieht halb das Gesundheitssystem und halb kann ich weiterarbeiten. Aber die Kommunikation ist so schwer und es ist so träge und so langsam. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist das nicht unser Hauptproblem? Scheitern wir vielleicht irgendwann an dieser fehlenden Geschwindigkeit? Es gibt ja genügend Staaten außenrum, auch in Europa, die einfach super schnell sind, super progressiv da auch sind, die sagen so, naja, also jetzt haben wir eine neue Gesellschaftsform. Kann die irgendjemandem schaden? Nein, na dann machen wir es ja halt. Mhm. Weißt du so?
Ja, ich glaube, es gibt ja einen guten Grund, warum man einen Rechtsstaat hat, der so funktioniert und der auch sinnvollerweise lange über Dinge nachdenkt. Das halte ich erstmal durchaus für schlau. Wir wissen auch, KI liefert viele, 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 viele falsche Antworten. Das heißt, ich würde nicht so gerne wollen, dass meine KI alleine nur meine Steuererklärung macht oder das Finanzamt da nur durch KI geführt wird. Da ist schon sinnvoll, dass da noch Menschen sind. So. Aber natürlich gibt es eine Trägheit, die auch im System begründet liegt. Warum ist das so? Ne? Das hat damit zu tun, wie schnell dieser parlamentarische Staat arbeitet und wie schnell Abstimmungen sind und dann nochmal zurück und wieder vor und Verhandlungen und dann natürlich ganz klar, ich habe das jetzt gerade in einem Verein, in dem ich im Vorstand bin, wo dann gebeten wird für eine Antragstellung, vorauszuplanen für die nächsten Jahre, wie sich die Personaldichte entwickelt, welche Sachen, welche Stellen, welche Positionen und so weiter, wie viel Fulltime-Äquivalente du brauchst und so weiter. Erstmal sagt man sehr total klar, um zu planen, ist es total sinnvoll und gleichzeitig wissen wir, ich kann doch nicht wollen, dass ich eine innovative, agile Organisation baue, die eine App entwickelt, um Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen, beziehungsweise ihnen zu helfen, diese Gewalt zu dokumentieren und gleichzeitig wollen, dass ich jetzt schon alles weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Ich muss mich ja dem anpassen, was kommt. Und da ist es ja ganz klar, da sind natürlich staatliche Akteure, die eine Planungssicherheit brauchen und auch, weil sie Steuergelder vergeben, ganz klar natürlich Rechenschaft ablegen müssen, wie dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird. Und du als Organisation denkst so, ja, aber vielleicht merke ich in 2 Jahren, diese Strategie funktioniert nicht und dann baue ich die einfach um, dann mache ich es irgendwie anders. Und
aber wie geht man jetzt damit um?
Du musst es dann so machen, wie du es geplant hast letztendlich, ne? Also es ist
oder,
so.
Oder halt dribbeln und das ist immer so das, weißt du?
Naja, man muss eben, glaube ich, die Zwänge aus beiden oder aus allen Welten kennen, ne? Also der Gesetzgeber würde natürlich gerne, dass das Barrierefreiheitsgesetz so aktuell ist, wie es nur geht. Und es gibt Gründe, warum das Schwierigkeiten macht. Es hat natürlich auch damit zu tun, wie sozusagen Menschen, die in diesem System dann arbeiten und kultiviert werden, sich dann in diese Trägheit so ein bisschen reinentwickeln und dann bestimmte Aktualitäten eben nicht mit eingenommen werden. Das haben wir ja ganz oft, dass wir dann denken, wie bekloppt kann man denn sein, dass man jetzt das macht? Das ist ja ständig der Fall. Das passiert aber nicht nur, weil da Deppen sitzen, ne? Sondern das passiert eben, weil die Systeme so auf Sicherheit getrimmt sind und so stark sich an Gesetzmäßigkeiten halten müssen, dass sowas halt passiert. Es geht definitiv besser und da muss dieser Staat natürlich auch deutlich besser werden, ne? Aber es ist auch nicht so, das habe ich zumindest gelernt in der Auseinandersetzung, auch demütig zu sein mit Menschen, die in diesem Staatsapparat arbeiten und wirklich klug sind und ihr Bestes tun, damit Dinge möglich werden. Auch das habe ich erlebt, sozusagen auf der positiven Seite, wenn man das
100%, aber es kann leider nicht, da sind wir auch in einer privilegierten Position, das erleben zu können. Das kann nicht jeder, also von außen betrachtet, das ist teilweise einfach auch schwierig zu verstehen.
Ja, ja.
Und, also.
Und das, da gebe ich dir recht. Also die Kommunikation darüber, die ist eine Katastrophe.
Ja.
Und die ist, also, es gab bisher sehr, sehr wenige Politiker, Spitzenpolitiker in der Bundesregierung, die gut erklären konnten. Aktuell sehe ich keinen.
Aber nochmal, das ist ja auch überhaupt gar kein politischer Podcast, aber also schlimmer kann es in der Kommunikation nicht mehr werden über unseren aktuellen Bundeskanzler. Das gibt es einfach gar nicht. Also da denke ich mir, machen wir
es,
das gibt
es
einfach
nicht. Es ist wenig Begabung vorhanden.
Ja. Mhm. Weißt du, das finde ich halt so schwierig, weil da kommen so viele Dinge zusammen. Ne? Ich liebe ja unsere Demokratie, ich finde Deutschland super, gell? Also ich bin auch gar nicht da kritisch unterwegs. Nur wenn diese Dinge alle zusammenkommen und ich so sage, wir haben einen sehr sicheren Rechtsstaat, der muss die Instanzen wahren. Und jetzt kommen aber so Legislaturperioden zum Beispiel rein und dann habe ich, wenn du genau hinschaust, siehst du immer mal wieder Leute, die ja genau das spielen, die auch so sagen, ja gut, also jetzt läuft es dann nicht mehr mit der Ampel und dann geht es wieder von vorne los, weißt du, brauchen wir jetzt nicht anschauen. So. Mhm. Und das ist halt das, was mich so nervt, wenn es Leute gibt, die so Gas geben und was Positives und dann spielen Leute das System. Und das, was du auch gesagt hast, ich musste jetzt auch die Vollzeitäquivalente zum Beispiel planen, weil wir haben hier einen Zuschuss gekriegt für die Immobilie, die wir hier gekauft haben. Und jetzt musste ich die Vollzeitäquivalente planen. Wie viel baue ich Vollzeitäquivalente in den nächsten 5 Jahren auf? Das ist ja, so ist halt das System. Aber da muss ich dir auch sagen, das ist ja totaler Quatsch. Also ich meine, in unserer Branche, ja, wenn du heute in der Kreativbranche bist und ich sage immer, wenn du in 10 Jahren noch die gleiche Mitarbeiteranzahl hast wie jetzt, dann hast du dich verfünffacht.
Mhm.
Allein mit den Systemen, allein mit Digitalisierung, mit KI und so weiter. Wie soll ich denn jetzt sagen, was ich in 5 Jahren, dass ich es schaffe, es sind zum Glück nicht so viele, aber so und so viel Vollzeitäquivalente aufzubauen, ne?
Ja.
Und das ist halt, ja, das ärgert mich dann so, wenn es an, klar, man muss es an irgendwelchen Zahlen festmachen, aber wenn es schon zum Dribbeln gemacht ist, das System so, ne? Oder wir machen ja auch Planung. Also wir haben externes Controlling, wir haben auch so ein, hast glaube ich vorher Konglomerat gesagt, fand ich ganz interessant. Also wir haben auch so eine Gruppe, Wirtschaftsprüfer, 2 Steuerberater und ein externes Controlling und lassen da gerne auf die Zahlen schauen. Aber wir sitzen da immer am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres und sagen, jetzt planen wir den Umsatz, in welchem Monat kommt welcher Kunde. Da sage ich, Leute, wir sind eine Agentur. Es kann das Telefon klingeln, da sind 100.000 Euro dran oder es kann das Telefon auch 3 Monate, ja, wir brauchen die Planung. Die Banken wollen die Planung. Mm. Und dann sage ich immer, dann machen wir Märchenstunde. Komme ich mir vor, wie der Onkel das Buch aufklappt.
Ja, und letztendlich ist es ja so.
Und das nervt mich aber also, so.
Ja.
Das ist so unauthentisch und das ist so unehrlich.
Es ist immer so ein bisschen Pi mal Daumen, alle wissen das ja auch. Ja, also
und das ist
alle,
eben das,
alle
was
Beteiligten
ich
zumindest wissen das.
Ja.
Ne?
Ja, weißt du, auch so Sachen wie, drücken wir das jetzt noch ins erste Quartal rein vom Umsatz? Wir können ja unsere Rechnungen, wenn jetzt am 28.04. kann ich jetzt die Rechnung stellen oder ich stelle sie halt am 1. Mai, kann ich sie noch ins Quartal reindrücken? Dann sagst du halt so, ja, mache ich, weil dann kann ich zu meinem Banker sagen, wir hatten noch ein super erstes Quartal.
Mhm,
habe ich aber, so.
Ja.
Und wenn wir da alle ein bisschen ehrlicher miteinander wären.
Ja, und das ist zum Beispiel etwas, was auch eben auf das, auf alle Betriebe in der öffentlichen Hand und auch sozusagen Ministerien und so zutrifft. Wenn der Zusammenhang zwischen, es gibt ein politisches Interesse, es gibt ein Wählerinteresse daran, es gibt ein Interesse der Privatwirtschaft, es gibt ein Interesse der Organisation der öffentlichen Hand. Und wenn man sich da miteinander ehrlicher macht, wie die Abhängigkeiten sind, dass es natürlich Hinterzimmergespräche gibt, dass da natürlich, also hier, wenn du von mir willst, dann kann ich das. Das ist klar, dass man das nicht auf die Vorderbühne holt und sagt, so ist das hier, aber die Akteure miteinander, die dürfen mehr darauf Acht geben. Also wenn zum Beispiel der Bundesverkehrsminister die Deutsche Bahn basht, ja, dann ist klar, also entschuldige bitte, aber das ist deine Organisation. Also und du steuerst diese Organisation mit, natürlich offiziell nicht so intensiv, aber natürlich hat das miteinander zu tun. Und wenn man sich da ehrlicher macht und dann nach außen nicht, komm her, Deutsche Bahn, ganz schlimm, die kommen immer zu spät, sondern da eben sagt, pass mal auf, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass die Pünktlichkeitsziele besser erreicht werden. Ist tatsächlich ja auch jetzt gerade passiert, dass die Pünktlichkeitsziele der Bahn nochmal angepasst wurden, etwas weicher gemacht wurden, weil klar war, das können die nicht erreichen.
Bist du mit der Bahn hergekommen? Der
Ich fahre mit der Bahn zurück.
Ja, ja. Da bin ich ja gespannt.
Genau, ja, ich auch. Ja. Also ne, das ist das, was wichtig ist, dass die Akteure gegenseitig ihre Systeme verstehen und die Abhängigkeiten verstehen. Und dann natürlich auch, da kann man nur hoffen, dass, ich sag mal, unsere Generation und die, die nach uns kommt, die ist zumindest, was ihre Tradition angeht, deutlich kooperativer geschult, dass auch ein Generationenwechsel im politischen Betrieb dazu führt, dass mehr Kooperation, Zusammenarbeit, nennen wir es Agilität im weitesten Sinne, gelebt wird und umgesetzt wird und man entsprechend auch schneller auf Dinge reagiert und zum Beispiel ein Gesetz nochmal anpassen kann und sagen kann, hey, das macht so keinen Sinn.
Ich habe halt tatsächlich Schiss, dass die Sanduhr da so ein bisschen läuft, ne?
Ja, zu Recht.
Das werden wir jetzt nicht lösen. Aber
wir werden es nicht lösen, aber darüber zu sprechen, hilft, glaube ich, Menschen auch, darüber dann mehr Informationen zu haben und mit drüber nachzudenken und festzustellen, ja, okay, vielleicht engagiere ich mich. Auch das macht Sinn.
Ja.
Auch wenn es mühsam ist.
Ja, aber da ist immer die große Frage, wo engagiere ich mich? Schau mal, als diese Action mit der IHK war, dann waren die tatsächlich mega übergriffig, waren unangekündigt vor der Tür gestanden, vor der Agenturtür, habe ich die rausgeschmissen. Okay, spinnt ihr komplett oder was? Die wollten halt diesen Shitstorm stoppen da so. Und dann kamen die mit, ja, kommen Sie doch zu uns im Prüfungsausschuss. Dann sage ich so, eure Prüfungen, die noch nicht mal korrekt sind, wo Rechtschreibfehler in Logos sind, da soll ich mich in den Prüfungsausschuss setzen, was ist für ein Quatsch, wenn dann gegen die Prüfungserstellung. Und dann ging da auch das Klüngel los und also mega crazy einfach so, ne? Und das ist schon auch, also ich bin voll dafür, sich zu engagieren, aber die Frage ist natürlich auch an der richtigen Stelle. Bei der IHK brauchst du dich nicht engagieren, das ist total rausgeschmissener Scheiß. Den ganzen Laden kannst du einfach hochspringen, das ist ein richtiger Scheißladen. Das ist einfach so.
Da
national, wirklich. Also das war ganz witzig, weil ganz viele haben also gesagt, bei unserer IHK ist das nicht so. Und da ging es so ab in dieser Kommentarspalte. Doch, die Prüfung, da der Fehler. Also es ist richtig crazy.
In der Szene kenne ich mich auch einfach gar nicht so gut aus.
Ja. Und es ist aber, also ich finde, dass es eine Katastrophe ist, weil am Ende des Tages, also bei mir ist es ähnlich, mein Papa war Sportlehrer, meine Mama war Sekretärin, als sie noch gearbeitet haben. Bei mir war gar nicht das, war auch auf dem Gymnasium, bin klicklich gescheitert. Aber bei mir wäre gar nicht das Kapital da gewesen, jetzt irgendwo auf eine Privatschule oder so zu gehen. Ne? Ja. Und das ist das Problem oder das ist meine Kritik an unserer Ausbildungssituation, weil es kann nicht jeder Design studieren und ich möchte auch heute im Jahr 2026 sagen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt heute nochmal empfehlen würde, tatsächlich das zu machen, aber es gibt keine Ausbildung für den Mediengestalter, keine, die nicht privat bezahlt wird. An den Makromedia in München, das kann sich nicht jeder leisten, da zu studieren und so weiter. Ne? Und das ist eine Katastrophe am Ende des Tages. Ne? Gerade jetzt, wo wir eine ganz andere Ausbildung auch bräuchten. Also ich würde heute auch keine klassische Mediengestalter-Ausbildung mehr machen wollen, weil also da, was da im Lehrplan steht, das hat noch nicht mal was von KI gehört. So, ne? Problem.
Das hast du ja in vielen Bereichen, ne? Also in der Juristerei lernst du auch wenig über Sexualstrafrecht zum Beispiel, obwohl das auch ein sehr relevantes Thema ist. Das hat man ja wirklich, also dass die Ausbildungen, egal ob jetzt im akademischen Bereich oder in der Ausbildung eben, die sind antiquiert zum Teil. Ja,
schau, und das finde ich ganz interessant, weil da komme ich so ein bisschen zurück zum Anfang von unserem Gespräch, deswegen auch die Frage mit diesem Doktortitel. So.
Ja.
Weil also ich stelle das schon immer fest in meiner Branche, Programmierer ist genau das gleiche wie Jura. Die kommen und die haben in der Uni jede Programmiersprache 5 Zeilen programmieren gelernt am Ende des Tages. Und jetzt entscheidet sich eigentlich über die Expertise eigentlich nur, auf was haben die sich privat noch gestürzt. Also es ist immer die persönliche, wo begeistere ich mich dafür? So, weil ein Fachinformatiker, den brauchst du dir da nicht reinsetzen oder irgendein Anwendungsentwickler, solange der nicht gesagt hat, ich habe jetzt die Programmiersprache inhaliert, die du brauchst. So, ne? Und also ich bin da in meinem Einstellverhalten schon immer, das ist wahrscheinlich auch meinem Lebenslauf geschuldet, mich interessieren Zeugnisse nicht, mich interessieren Ausbildungen nicht, ich lade die Leute ein, also ich spüre rein in so eine Bewerbung und dann schaue ich, ob die das können, was wir brauchen und höre dahin und passen die zu uns kulturell so. Ne? Und früher hat man es immer andersrum, da habe ich immer gesagt, die müssen nur kulturell zu uns passen und den Rest lernen wir ihnen schon, das geht heute nicht mehr, also die Kunden erwarten da einfach maximale Expertise. Aber das sind so die zwei Sachen, die für mich am wichtigsten sind. Und deswegen frage ich mich manchmal so, was würde ich denn heute noch als Ausbildung auch empfehlen? Ja?
Also mein eigener Mitgründer hätte mich nicht angestellt, weil meine Abi-Note zu schlecht war. Theoretisch, ne? Das war jemand, der gesagt hat, so ja, Abi-Note mindestens irgendwie eins, mhm. irgendwie so.
Oh, das ist aber ja interessant.
1, irgendwas so. Und ich meinte dann zu ihm, du mein Lieber, ich hatte ihn damals mit dazugeholt, weil so, du hättest mich nie angestellt, weil meine hatte also eine 2 und locker noch eine 6 dahinter. Also du hättest mich nie angestellt.
Und hat es sich verändert oder ist er immer noch so?
Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, aber
passt es zusammen?
Ich habe das Gespräch dann nicht nochmal geführt jetzt im Nachhinein. Ja, ich glaube, dass einfach wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Herkünften. Und wenn du dann damit groß wirst, dass irgendwie, wenn du schon eher in der Elite sehr wohlständig groß wirst und für dich selber irgendwie dir erklärt hast oder die Erfahrung gesammelt hast, nur Menschen mit Abi-Durchschnitt XY oder Intelligenzquotient XY taugen was bei der Arbeit, dann hältst du daran fest, bis dir vielleicht dann mal das Gegenteil bewiesen wird und du feststellst, wir haben hier ArbeiterInnen-Kinder bei uns im Büro, die haben kein Studium, gar nichts und die sind krasse Überflieger. Dann lernst du, das hat dann offensichtlich mit der Abi-Note doch gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber diese Erfahrung musst du eben erstmal machen. Und genauso andersrum. Und diejenigen, die eben keine perfekte Abi-Note haben oder gar kein Abi haben oder wie auch immer, die haben ja auch Hürden, in solche Berufe dann reinzukommen. Oder die werden dann eben manchmal nicht angestellt, weil Menschen, die diese Firmen führen, dann eher aus dem anderen Extrem kommen und entsprechende Entscheidungen treffen, die meistens gar nicht klug sind und viele Potenziale verschenken. Hat sich ein bisschen geändert, aber grundsätzlich ist es natürlich, Deutschland ist ein sehr stark an Zeugnissen und Ausbildungen orientiertes Land. Das ist schon immer noch so.
Witzigerweise kann das auch in die andere Richtung gehen. Ich habe 2 Leute im privaten Umfeld, die haben das Problem, die sind überqualifiziert.
Ja, jetzt gerade, weil sich die Wirtschaftslage einfach verändert hat. Ja. Klar, also es gibt gerade wahnsinnig viele arbeitslose Akademiker und Akademikerinnen.
Ich überlege die ganze Zeit. Das ist ja immer Lernen auf die harte Tour irgendwie, oder? Also wenn ich mir diese ganz crazy Mittelstands-Manfreds bei mir in der Kundschaft, gibt es jetzt zum Glück nicht mehr so viele, aber aus der Vergangenheit anschaue, die haben es nur auf die harte Tour gelernt. Also die haben am Ende des Tages so viel Fachkräftemangel am Schluss gehabt, dass sie dann irgendwann so, also es sind so 2 Sätze, die mir immer hängen bleiben. Einer aus der Augsburger Agenturszene, der immer gesagt hat, Hannes, warum machst du das alles? Warum machst du das alles? Warum ist das so schön bei euch? Warum habt ihr 2 Teamassistenten? Warum gibt es so eine große Getränkeauswahl? Und der hat mir irgendwann mal eine Nachricht, da hat der Kontakt auch geändert, eine Nachricht geschickt, hat er geschrieben, ich habe jetzt meinen Arschlöchern auch einen Kicker gekauft, dass die Fresse halten.
Mhm.
So, das war der, ich krieg so wenig Leute und der Kicker wird jetzt mein Problem lösen. Ne? Also der Kulturlöser-Kicker. Und das gibt es aber schon, das war jetzt Agenturbusiness. Aber es gibt im Mittelstand schon auch so, was muss ich denn jetzt alles noch machen, dass ich wieder Leute kriege? Und gefühlt ist das aber der harte Weg, wie sie es jetzt langsam lernen. Und dann, glaube ich, auf den Punkt kommen, den du gerade gesagt hast, so, ist ja interessant, funktioniert ja so und so auch.
Hm. Ja, und was ist das für eine Haltung? Da musst du dich ja auch fragen, wo komme ich her, dass ich so über meine Mitarbeitenden denke und in was für einer möglicherweise wahnsinnig guten Situation ich aus Zufall war, dass ich es mir aussuchen konnte und die Leute trotzdem gekommen sind. Und die Zeiten ändern sich halt. Und dann muss man es eben so lernen. Das ist dann so verdient. Also
absolut und überfällig. Ja.
Kein Mitleid. Ja.
Ja. Macht das Land natürlich tatsächlich, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Wirtschaftskrise, weil ich sehe es in meiner Kundschaft nicht. Ich sehe es auch bei uns nicht, deswegen sage ich immer, wo ist die Wirtschaftskrise? Mhm. Ich sehe da schon viel natürlich unseren zeitlichen Verlauf. Wir sind jetzt einfach dann 100 Jahre nach einem großen Krieg und es waren einfach unglaubliche Wirtschaftswunder, die wir jetzt da auch hatten. So, ne? Jetzt brechen uns halt viele Dinge in der harten Industrie auch weg, die wir halt nicht mehr so gut können oder nicht mehr machen. Aber also alle, die ich zu meinen Kunden zählen kann, die immer am Ball waren, denen geht's gut. Die haben halt Weitblick gehabt, die haben ja im Voraus geguckt, die haben verstanden, was passiert und die haben halt andere Dinge gemacht. Wir werden in 5 Jahren alle andere Dinge machen, so ist es halt normal. Ne? Mhm. Aber ich frage mich so, ja, also wo führt es dann hin? Wohlverdient? Gut, der Laden geht dann vielleicht doch irgendwann den Bach runter. Ne? Und dann sind auch wieder Leute arbeitslos und dann, wir tragen es ja alle mit, ne? Das wissen wir auch. Die Insolvenzzeiten werden immer kürzer, aber irgendjemand muss es ja trotzdem irgendwie bezahlen hier. Mhm. Also wo siehst du da, ist es mit dem Generationenwechsel auch zu machen, weil, also da merke ich schon auch, das stimmt schon so ein bisschen mit der Großvater baut es auf oder die Großmutter dann, weißt du, so der verwaltet und die anderen fahren es gegen die Wand und das merke ich schon auch oft, also wir haben schon ein paar so Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind jetzt so 70, 75, übergeben jetzt an die jüngere Gesellschaft, an die jüngere Generation und ja, gibt es manche, die, also die Besten funktionieren, die den Schlüssel abgeben, die sagen, hier ist der Schlüssel, wenn es ganz brennt, kannst du mich anrufen, aber ich komme ab morgen nicht mehr. Mhm. Und dann kommt ein ganz neuer Vibe rein, da verändert sich sehr, sehr viel. Da war gerade auch ein aktuelles Projekt, wo das so ist, die aber noch lang zu kämpfen haben mit einem schlechten Ruf von der vorherigen Generation. Also da war es so, dass die vorherige Generation schwierig war mit Mitarbeiterkultur und so. Und dann gibt es aber natürlich auch viele, die kommen und die haben tatsächlich gar keinen Plan. Also die kommen, dann kannst du auch nur hoffen, dass sie nicht einen Schlüssel abgeben, sondern dass sie noch jeden Tag kommen und sagen, Kollege, was machst du für einen Scheiß, ne?
Ja, zwei Sachen. Das eine, was mir gerade dazu noch eingefallen ist, das zum Thema Verantwortungseigentum, das ist eben auch eine Gesellschaftsform, die das Übergeben an die nachfolgende Generation erleichtert. Also genau diese Konflikte, die im Mittelstand ja total stark sind, dass keine Nachfolgenden gefunden werden in der eigenen Familie, wird natürlich erleichtert, indem du die Möglichkeit schaffst, ohne wahnsinnig viel Geld auf den Tisch zu legen.
Mega interessant.
In die
Steuerung. Und die verbleiben ja eigentlich auch. Also es tauscht sich ja nur ein Teil aus der GbR, dann, also
richtig, jetzt in eurem Ding und du hättest eben genau das, was du selbst beschrieben hast, nicht dieses Ding von wir werden verkauft, sondern jemand aus der Belegschaft oder mehrere aus der Belegschaft übernehmen jetzt und führen so einen Laden weiter, weil die ja natürlich dann häufig, deswegen sind sie ja da, wahnsinnig viel Expertise mitbringen, schon in der Erfahrung mit dem Betrieb und wissen, was läuft. Und wenn manchmal Fremde reinkommen, dann kann die Situation ja sehr anders sein. Ne? Dann passieren eben auch manchmal Sachen.
Aber ist das Hauptproblem nicht an dieser Gesellschaftsform tatsächlich? Weil, also ich habe ein paar Kunden, wo das so ist, die haben eine superfähige Geschäftsführung installiert, die haben kein Geld. Und die sollen jetzt aber Anteile bekommen. Mhm. Und dann wird es ja steuerlich total schwierig. Ja, das ist ja sehr quasi Sozialversicherungsbetrug. Da geht es ja dann immer ganz schnell drum. Also wird der Prozent übergeben, ohne das, was sonst fließt und so. Ist das dieser Dreh- und Angelpunkt da teilweise auch? Oder?
Die Kritik daran, meinst du? Oder?
Na, warum es rechtlich so schwierig ist. Weil wenn jetzt ich zum Beispiel jemanden, also hier jetzt auch bei mir, wenn ich jetzt jemanden Anteile geben möchte, das ist ja quasi nicht möglich. Also ich kann am Ende des Tages nur sagen.
Du kannst halt virtuelle Shares vergeben zum Beispiel.
Ja. Ja. Aber dann wird es auch wieder bewertet. Das ist ja auch ein völliger Wahnsinn in meiner Branche. Ne? Der eine sagt, die Agentur zum Beispiel ist 5 Millionen wert. Der nächste sagt, die ist gar nichts wert. Der nächste sagt, die ist unglaublich viel wert. Aber ja, das würde das Problem ja auch lösen, ne? Am Ende des Tages.
Also steuerlich ist es insofern erstmal kein Problem, weil wenn ich keinen Anteil kaufe, dann muss ich ja steuerlich auch nichts. Also was soll ich dann machen? Das Einzige, woran ich sozusagen beteiligt bin, ist ja an der Macht in der Organisation.
Ah, weil es Kapital getrennt ist.
Richtig, genau.
Es gibt getrennt. Keine Ausschüttung. Daher,
genau, smart. Es gibt keine Gewinnausschüttung. Du kriegst einfach nur dein Gehalt und dein Gehalt kann dann gut oder schlecht sein.
Aber was ist mit den Gewinnen? Die bleiben in der GmbH.
Die werden immer reinvestiert. Du kannst spenden, also es gibt bestimmte Regelungen, wie das dann ist, wo Geld hinfließen kann. Aber die können nicht privat ausgeschüttet werden als Gewinn.
Und sind dann die Mitarbeitenden bei euch angestellt in der GbR oder in der GmbH?
GmbH.
Ah ja.
In der GmbH.
Also die GbR ist eigentlich ein Satellit, der außenrum, wie ein Aufsichtsrat.
Es ist einfach nur ein Konstrukt, richtig, ja, genau.
Aber es erfüllt natürlich nicht den Part, wenn jetzt ich tatsächlich sagen möchte, ich habe hab Mitarbeiter, die über 10 Jahre bei uns sind, die kriegen gewisse Shares, das erfüllt es natürlich nicht.
Nee, das haben wir tatsächlich über virtuelle Shares auch geregelt, dadurch, dass wir natürlich, ne, wenn du am Anfang mit einem Startup startest, du wirst es ja selber auch kennen, du kannst nicht die super crazy Gehälter auszahlen am Anfang und dann haben wir natürlich solche Sachen gemacht, dass wir gesagt haben, okay, du verzichtest auf einen Anteil deines Gehalts, wir erkennen an und sehen, dass du aber deutlich mehr erwirtschaftest, also legen wir einen virtuellen Share an und der kriegt dann über Zinsen so und so viel, kannst du den dann anhäufen. Wenn alles super läuft, kriegst du es ausgezahlt. Das Risiko ist, wenn es nicht gut läuft, kriegst du nichts.
Glaubst du,
das kannst du machen, kannst du nicht machen, die Entscheidung steht dir frei. Das haben wir dann zum Beispiel gemacht. Und wir haben das auch für uns Gründer und Gründerinnen gemacht, zu sagen, wir kriegen einen bestimmten Teil, weil wir gegründet haben. Und dann haben wir haben zu einem absoluten lächerlichen Gehalt gearbeitet, viele, viele Jahre. Und das haben wir uns sozusagen in dem Sinne angerechnet. Und das ist auch in Ordnung. Das kann man auch machen. Das ist in dieser Rechtsform alles möglich. Und
wie wird die lauten?
Die Rechtsform? Mhm. Ich weiß es nicht ganz genau aktuell. Das Aktuellste, was mir jetzt gerade noch bekannt ist, ist Gesellschaft mit gebundenem Vermögen.
Mhm. GmbV.
Genau. Mhm. Genau. Genau.
Ja, überfällig.
Ja.
Das ist richtig geil.
Ich würde mich freuen, wenn es kommt.
Ich fände es trotzdem auch geil, wenn man tatsächlich auch Prozente übergeben könnte. Ich habe da immer so eine Idee im Kopf, die nenne ich immer der harte Kern. Das passt natürlich zu Zwetschge. Und dann wirklich zu sagen, wir haben ja eine sehr lange Mitarbeiterzugehörigkeit bei uns von 6,9 Jahren, ist gerade im Schnitt. Ist übrigens auch ein Asset, weil du es vorher auch gesagt hast. Also nicht nur für die Firma, es finden die Kunden einfach auch geil. Natürlich, wir haben es mit in unserer Präsentation. Wenn du kreativ arbeitest, das sind Leute, die arbeiten 14, 16 Jahre hier zusammen. So, ne? Die sitzen an einem Tisch, die schauen sich an, die wissen ganz genau, wie dieses Visual später ausschaut.
Ja.
So, ne?
Naja, absolut. Also wenn du Leute lange bei dir halten kannst, ist das immer eher ein Qualitätsmerkmal. Müssen wir ja nicht drüber reden, ne?
Jetzt zu deinem aktuellsten, größten Thema, dein Buch.
Ja.
Es ist ein Wahnsinn. Also mich als Werber kriegst du ja mit dem Titel sofort, ne?
Das freut mich, das freut mich.
Ist, witzigerweise habe ich gesehen, auch schon 2 Jahre draußen.
Mhm. Fühlt sich Oktober ganz, 24.
Fühlt sich ganz frisch an irgendwie.
Es ist sehr aktuell.
Das Thema ist halt sehr aktuell. Mhm. Willst du was dazu sagen?
Es geht um Machtmissbrauch, und zwar insbesondere um Machtmissbrauch in institutionellen Kontexten, also nicht jetzt nur im privaten Umfeld, sondern ich habe das sozusagen in dem Sinne unterschieden, weil Machtmissbrauch in Institutionen einfach anders funktioniert, weil das System eben anders ist, in dem das stattfindet, und weil es auch ein sehr virulentes Problem ist, was wir haben, ne? Und ich habe vor 2 Jahren letztendlich, ich habe ja schon vor noch viel länger vorher schon angefangen, darüber nachzudenken und auch zu recherchieren und dann zu schreiben. Aber vor 2 Jahren im Oktober ist das Buch dann rausgekommen: Arbeit, Macht, Missbrauch. Jetzt darf man das eben lesen, wie man das möchte.
Sensation. Mai.
Und es ist ein Thema, was Organisationssystemen in einer gewissen Weise auch inhärent ist, ja. Also es gibt Machtgefälle in Organisationen, und die sind auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe kein Problem mit Macht. Ich habe sie gerne, ich verteile sie gerne, und Macht ist nichts Negatives. Macht entsteht in jeder Beziehung zwischen Menschen. Es ist unmöglich, dass wir interagieren sozial und kein Machtverhältnis zwischen uns entsteht. Das kann sich abwechseln, das kann aber eben auch sehr einseitig sein und so weiter. Und Organisationen durch ihre formalen Strukturen können das halt verstärken, können dem entgegenwirken und müssen sich eben klar darüber sein, dass in Organisationen logischerweise Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, alleine schon durch Arbeitsverträge, die natürlich von beiden Seiten kündbar sind. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die den einen oder die andere dann davor schützen oder die Organisation schützen und so weiter. Aber es ist ein Thema, was ja auch wahnsinnig stark durch die Presse gegangen ist, jetzt seit vielen, vielen Jahren, ob wir mit Till Lindemann, Till Schweiger oder mit Julian Reichelt oder wem auch immer anfangen. Es gibt, ich habe persönlich, wenn man daran Spaß hat, Machtmissbrauch oder Missbrauch oder was auch immer für RSS-Feeds abonniert. Ich kriege also täglich Nachrichten rein und weiß ungefähr, was in der Bundesrepublik so läuft, genau, und auch international. Das ist jeden Tag und überall, ne? Und da gibt es.
Das ist ja ein weltweites Ding.
Das ist ein Weltweit, ja, natürlich, selbstverständlich.
Wo Menschen sind,
gibt es Machtmissbrauch. Ja. Das ist einfach so. Und die Frage ist auch nicht, wie können wir die Organisation bauen, die das verhindert? Die gibt es nicht, sondern wie können wir eine Organisation so steuern, dass sie es möglichst schwer macht, dass Macht missbraucht wird, und dass sie es möglichst früh bemerkt, wenn sowas passiert. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, die sind extrem, ja, also wo schwerste sexualisierte Gewalt stattfindet, wirklich ritualisiert. Und dann gibt es Fälle, wo man sich fragen kann, ist das jetzt überhaupt schon Machtmissbrauch oder nicht? Das sind die häufigsten Fälle. Mhm. Also zum Glück reden wir am häufigsten über Fälle, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sind, die aber für Menschen, also nicht unbedingt deswegen einfach nur so auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Aber das ist so die Range, ne? Also von schweren Kapitalverbrechen bis hin zu...
Finde ich ganz interessant, weil ich glaube, gerade die Grenzfälle, die so unter der Strafbarkeit sind, überlege ich jetzt gerade, ob die nicht sogar... Also nicht schlimmer sind, aber da wirst du ja weniger ernst genommen. Weißt du, also es gibt so ganz klare Sachen, wo du so sagst, das ist wie ein Unfall, da kann ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Es gibt so Sachen, gab es jetzt genügend.
Glasklar.
Mhm. Ja, die sind glasklar, aber die sind auch so absurd, dass du so sagst, das ist wie ein Schlaganfall, da schaltet das Hirn aus. So. Mhm. Aber es ist völlig klar, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber diese Grenzfälle stelle ich mir tatsächlich auch so, weil da kommt jetzt auch ganz schnell nicht nur Gewalt oder Machtmissbrauch rein, sondern da kommt ja ganz schnell auch so eine Unverhältnismäßigkeit rein und so, weißt du, wo du selber auch ins Zweifeln kommst, wo du
ja,
so sagst,
klar.
Bin jetzt ich falsch oder ist das System falsch?
Richtig.
Ja. Und da ist Mobbing ja automatisch auch immer mit drin eigentlich, ne?
Also das ist ganz häufig so, ne? Dass psychische Gewalt, worunter Mobbing zählt, ist ganz häufig, geht Hand in Hand mit einer anderen Form von Gewalt. Und ich kann sagen, warum benutze ich den Begriff Gewalt? Der klingt ja so, irgendwie in die Fresse. Aber für mich ist eine Definition von Machtmissbrauch eben zu sagen, da, wo der legitime Gebrauch von Macht aufhört, geht das in Zwang über. Und wenn du Zwang anwendest, dann wendest du Gewalt an. Da gibt es dann immer wieder mal, ich habe ja diese Diskussion schon häufig geführt, so, naja, aber nicht jeder Zwang ist Gewalt. In meiner Definition ist das so. Das heißt, wenn dir jemand unfreiwillig sehr unangemessene Dinge sagt in einem Meeting oder auch alleine in einem, an einem Ort, wo du dich ungeschützt fühlst, wo du irgendwie das, den Eindruck hast, boah, hier bin ich jetzt gerade nicht sicher, lass es in deiner Situation sein. Du bist umringt von 10 irgendwie riesigen Typen, die dich irgendwie bedrängen in irgendeiner Form, dir Dinge sagen. Das ist nicht mehr freiwillig, dass du dir anhörst, was für ein Lappen du bist. Mhm. Ja, sondern das ist psychische Gewalt, was dann dort mit dir passiert. Wenn du eine Körperverletzung dann erleidest, erst recht, aber auch das ist eben schon Gewalt. Das heißt, rassistische verbale Gewalt, behindertenfeindliche verbale Gewalt, das ist alles Gewalt und natürlich ein Teil von Machtmissbrauch. Deswegen benutze ich diesen Begriff der Gewalt, weil er sehr klar kennzeichnet, wann findet das statt und du dann auch sagen kannst, okay, wenn jetzt zum Beispiel, und da spielt natürlich einerseits eine Rolle, inwieweit sind die Dinge, die von mir zum Beispiel verlangt werden, ja, das ist dann mal die Frage, ja, aber im Arbeitskontext passieren ja Dinge, du hast selber von davon gesprochen, die machen die Leute halt so, aber richtig Bock haben die da gar nicht drauf, die finden die richtig blöd. Ist das Zwang und ist das jetzt Gewalt? Oder, und das ist das Relevante, steht das im Arbeitsvertrag, beziehungsweise ist das nicht Teil der Rolle? Und ich habe unterschrieben, ich arbeite hier für XY. Es gibt immer Dinge, die finde ich jetzt nicht super, die finde ich doof. Ich hasse die vielleicht sogar. Aber das ist keine Gewalt an meiner Person. Und ich könnte auch sagen, weißt du was, hier ist meine Kündigung, ich bin weg. Ja, also das heißt, nur weil ich jetzt zum Beispiel meinen Mitarbeitenden darum bitte, noch schnell eine Präsentation fertig zu machen und der das total blöd findet, ist das kein Fall von Machtmissbrauch.
Hilft halt nichts manchmal, ne?
Das ist keine psychische Gewalt, das ist keine körperliche Gewalt, das ist keine sexualisierte Gewalt. Das ist einfach unangenehm, dass du diese Aufgabe machen musst, aber das ist der Deal. Ja, also ich tausche Leistung gegen Gehalt und das ist eben Teil des Deals sozusagen. Deswegen mag ich diese Unterscheidung ganz gerne, weil man an dieser Schnittstelle, finde ich, ganz gut erkennen kann, auch für die Leute, die selbst betroffen sind, weil das, was du sagtest, ist der Fall, ne? Man erlebt etwas und es findet man unangenehm und man, was weiß ich, man hat Angst, man schämt sich, irgendwas ist richtig schrecklich für einen, aber man darf sich eben selber, versucht man sich ja auch einzusortieren. War das jetzt schon oder war das so oder bin ich einfach sehr konfliktscheu oder Und das ist für mich dann immer eine ganz gute Möglichkeit, um festzustellen, okay, war das vielleicht grenzverletzend, war das irgendwie übergriffig, fand ich das unangenehm und unangemessen, fand ich den Ton nicht gut oder ist es für mich voll okay? Also auch diese Fälle habe ich zuhauf. Es gibt einen Fall, eine Person sagt, ja, meine Güte, nicht schlimm. Und die andere Person sagt, ey, das ist für mich ein Kündigungsgrund, ja, ich flippe aus. So unterschiedlich sind wir eben in der Wahrnehmung und ich will niemandem vorschreiben, wie jemand was wahrzunehmen hat. Aber man muss es letztendlich miteinander verhandeln immer. Wann ist was was? Das bleibt nicht aus, ne? Also deswegen der Wunsch nach so einer Kategorisierung, das ist es nicht, den kann auch ich nicht erfüllen. Ich kann nur sagen, es gibt Annäherungsversuche und ich kann mich ganz klar per Deliktform, per Situation, per Abhängigkeitsverhältnis, per welche Machtdynamik herrscht zwischen diesen Menschen, in was für einer Situation haben die Dinge stattgefunden, gab es das schon häufiger und so weiter, ne? Da kann man dann sich annähern.
Ich überlege jetzt gerade, wenn man jetzt sagt mal, Macht, sagen wir mal, Machtmissbrauch. Also Macht finde ich schon mal, ich liebe ja Wörter zu zerlegen, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht. Der Macht hat ja was mit Machen zu tun. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch Zufall. Es gibt keinen Zufall, es fällt dir zu. Finde ich super interessant. Mhm. Aber jetzt, sagen wir mal, gefühlt Machtmissbrauch, der findet statt. Aber jetzt wird, das glaube ich, ist der entscheidende Punkt auch, der jetzt bei mir gerade so resoniert hat. Es wird danach verhandelt. Mhm. Und jetzt löst sich doch in dem Moment diese Macht auch auf, wenn man im Dialog ist, oder?
Nee, die löst sich nicht dadurch auf. Mhm. Also wenn wir jetzt beide, gehen wir mal davon aus, der Klassiker, die meisten Leute denken auch, es sind immer die hierarchisch am höchsten gestellten Personen, die am ehesten Macht missbrauchen. Studienlage zeigt, das ist nicht so. In der Arbeitswelt ist die größte Gruppe, die Macht missbraucht, sind Kunden und Kundinnen, Fahrgäste, Menschen in Notaufnahmen, die ausrasten und Stühle schmeißen, Patienten und Patientinnen. So, das ist die größte Gruppe. Dann darf man immer überlegen, in was für Kontexten bewegt man sich. Wahrscheinlich nicht so häufig in der Gastronomie oder nicht so, man ist vielleicht kein Bahnpersonal und erlebt Übergriffe. Wir wissen, es gab im Februar einen Todesfall, weil ein Mensch, der kontrolliert wurde und keinen Fahrschein dabei hatte, einen Menschen so schwer den Kopf geschlagen hat, dass der verstorben ist daraufhin. Also ne, solche Fälle gibt es, genau, Bahnmitarbeiter. Daraufhin hat die Bahn jetzt Präventionsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen verschärft. Es gibt eine Kampagne sozusagen, die für
Kopf like crazy.
Zusammenarbeit und Freundlichkeit in der Bahn. Also das, ne, es ist ein Ausmaß, wo man sich schon klar machen hat.
Ich sag dir eins, es ist auch so ein Milieuthema. Also ich glaube, das ist genau das Problem, dass man eh schon schlecht über die Bahn redet. Das würde nicht, oder das heißt, würde nicht passieren, aber es wäre schwerer und das merkt man ja auch in jedem Umfeld, wenn es einfach nicht geduldet wird, wenn die Bahn, also ich glaube, in Japan ist die Bahn so heilig, oder? Die niemals verspätet und so weiter, wenn man so gut über was spricht, meinst du nicht auch, dass das so ein bisschen dieses
Ja, aber Japan mit Deutschland zu vergleichen und die Bahn ist ganz, ganz schwer, ne?
Also aber ich meine nur, die Bahn an sich ist halt schon mal.
Sie, ja, absolut. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass die Bahn nicht als Ort wahrgenommen wird, wo alles reibungslos funktioniert, sondern die Bahn ist ein Ort von Frust. Und wenn man das anders kommunizieren würde, da gibt es auch, glaube ich, Beispiele dafür, dass ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in Frankreich so ist, dass da immer gesprochen wird, der Zug kommt im angemessenen Zeitraum und bei uns heißt es immer, oh mein Gott, wir sind zu spät. Ja, also das macht natürlich was in meiner Erwartungshaltung, aber davon abgesehen, das ist nicht der Grund dafür, dass Menschen ausrasten.
Nee, das ist ja auch krank.
Also das ist klar.
Ja, aber ich meine nur, weißt du, wenn das Milieu schon so, also ich finde zum Beispiel auch Bahnhöfe verstehe ich immer gar nicht. Jedes Mal, wenn ich mit der Bahn irgendwo hinfahre, zwar in Heidelberg, bin ich nicht mit der Bahn hingefahren, aber musste ich zum Bahnhof durch. Warum ist das auch immer so abgefuckt an Bahnhöfen? Ich verstehe es gar nicht. Es gibt doch eigentlich gar keinen Grund. Es ist ein schöner Ort, wo viel Bewegung ist. Ein Flughafen ist ja auch nicht abgefuckt. Da kommen auch Leute aus der ganzen Welt an. Und immer vor dem Bahnhofsgebäude ist so brenzlig, sagen wir mal so.
Mm. Ja, das ist wahrscheinlich dann nochmal ein infrastrukturelles und Investitionsstauproblem der Kommunen. Also das führt uns, glaube ich, zu weit weg.
Ja.
Aber wir waren ja da stehen geblieben, von wem erwarten wir eigentlich, dass er Machtmissbrauch? Wir erwarten es in der Regel von hierarchisch höher gestellten Personen. Realität
ist,
es sind häufiger Menschen, die quasi nicht Teil der Organisation sind, sondern etwas von der Organisation wollen, als in irgendeiner im weitesten Form Kunden und Kundinnen. Denn die nächstgrößte Gruppe, die Macht missbraucht, sind Kollegen und Kolleginnen auf gleicher Ebene. An dritter Stelle sind es Vorgesetzte und als letztes sind es Unterstellte. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Zerfällt das Machtgefälle nicht in dem Moment, wo wir in den Dialog treten? Nein, tut es nicht, weil wir sind ja dennoch, also gehen wir jetzt mal vom klassischen Fall aus, was die meisten Leute glauben. Du bist mein Chef. Dann bleibst du auch, wenn wir in den Dialog treten und ein Konfliktgespräch führen. Und ich sage so, Junge, was zur Hölle hast du dir gedacht dabei? Dann entziehe ich dir zwar in dem Moment in unserer sozialen Beziehung Macht, weil ich dir die Anerkennung entziehe.
Aber
ganz klar, aber du bist trotzdem hierarchisch höher gestellt. Du kannst mich rauswerfen. Ich kann auch kündigen. Und wenn ich eine super werde, da spielt wieder die wirtschaftliche Lage eine Rolle. Wenn du unbedingt auf mich angewiesen bist, weil ich bin deine beste Mitarbeiterin, bin ich selbstverständlich
das
auch.
Das finde ich nämlich tatsächlich
dann
auch ganz
interessant. Dann habe ich auch einen Hebel.
Voll.
Das heißt, und das passiert ja auch andersrum. Stell dir vor, es ist einer deiner Mitarbeitenden. Der ist wahnsinnig wichtig für dich. Hatte ich auch. Spitzengastronomie, Mitarbeiter, extremes Potenzial, missbraucht Macht gegenüber den Service-Mitarbeiterinnen. Was macht er? Er versucht, den möglichst zu halten, dieses Problem intern aber zu lösen. Super schwierig, die eine Belegschaft sagt, schmeiß den raus. Der Typ sagt, boah, der Chef mag mich. Mhm. Er sagt, ich kriege keinen Nachwuchs. Ich kriege jetzt zum Verrecken.
Was soll ich machen?
Was mache ich jetzt? Und irgendwie muss ich es erlösen. Also ich will nur sagen, Macht besteht immer aus mehreren Schichten sozusagen. Die eine Schicht ist, und das ist die Basis, immer sozusagen die soziale Ordnung unserer Gesellschaft. Und das ist der Klassiker. Weißen Männern wird erstmal mehr Kompetenz, mehr Macht, mehr Intelligenz, mehr strategisches Wissen zugesprochen als mir als weißer Frau. Wäre ich eine schwarze Frau, wäre das Thema nochmal ganz anders. Wärst du ein schwarzer Mann und ich eine weiße Frau, wäre die Dynamik auch ein bisschen anders. Dann bist du zwar immer noch Mann, aber ich bin weiß. Also hätte ich eine Behinderung und also alles das spielt eine Rolle. Deine soziale Herkunft spielt eine Rolle, meine soziale Herkunft spielt eine Rolle. Das ist erstmal nur.
Wie schade.
Ja, genau, aber das ist erstmal Realität und wir können versuchen, was daran zu ändern, indem wir solche Gespräche führen, aber es ist erstmal so.
Und indem man auch gründet, weil in seinem Laden kann man das machen, wie man möchte.
Ja, genau. Also solange man Gesetze beachtet, kann man es dann
machen,
wie man möchte.
Im
aber
positiven Sinne.
Man kann Leute befördern, die normalerweise nicht so leicht befördert werden, zum Beispiel. Oder Leute anstellen, die normalerweise nicht so leicht
man
Zugang
haben. Man kann sich einfach mal denken, aus welchem Grund sollte eine Frau, die den gleichen Job macht mit der gleichen Erfahrung, weniger verdienen wie der Mann?
Absolut,
das habe ich noch nie in meinem Leben verstanden.
Genau, und das ist ja mittlerweile sogar Gesetz, aber ja.
Ja, aber es ist ja absurd, dass sowas überhaupt entsteht.
Genau, aber das ist die Basis sozusagen. Das ist das eine Machtverhältnis, in dem wir zueinander stehen.
Aber lass uns mal an dieses Kundenmachtverhältnis anmelden. Das finde ich super interessant. Also jetzt habe ich eine Kundschaft und die übt quasi Machtmissbrauch gegenüber meinen Mitarbeitern. Das passiert auch. Genau, also da passiert ständig, siehst du, wie ich da, ist immer der schönste Moment, wenn jemand neu bei uns ist und dann macht eine Kundin oder ein Kunden die oder den blöd an. Dann ja, musst genau. du, dann tobe ich richtig. Genau. Da kriegst du mir richtig aus.
Und da ist das Interessante, solange es innerhalb deines Organisationssystems ist, es sind deine Mitarbeitenden, es bist du, da müsste es eine Kontrollfunktion geben. Wer guckt dir eigentlich auf die Finger? Mhm. Ja, wer korrigiert dich? Mhm. Sind das Gesellschafter? Ist das ein Aufsichtsrat? Ist das eine externe Meldestelle? Ich würde mir Gedanken drüber machen. Dann sind es also deine Mitarbeitenden, deine Mitarbeiterinnen und so weiter. Das ist das eine. Das ist noch innerhalb des Organisationssystems. Da kannst du also mit einer guten Strukturveränderung darauf eingehen und Dinge verbessern. Du kannst versuchen, formale und informale Lücken zu schließen, die du hast und so weiter. Wenn die Person außerhalb des Organisationssystems ist, hast du ja erstmal nicht so leicht Zugriff darauf. Das heißt, du kannst versuchen, deine Mitarbeitenden zu schützen. Du kannst auch da Meldesysteme natürlich einrichten. Du kannst aber auch mit einem bestimmten Anspruch und einer gewissen Haltung an deine Kunden und Kundinnen herantreten. Umso weniger davon du davon hast, umso eher bist du also von denen abhängig und auf die angewiesen. Das heißt, wenn du unbedingt diesen einen Auftrag willst und der Kunde ist ein totales Arschloch, dann lässt du den vielleicht mehr durchgehen und sagst, Leute, ihr müsst jetzt, ich weiß, der ist schlimm, aber ihr müsst es jetzt ertragen. Monetär verständlich, menschlich, was Menschenwürde angeht, Katastrophe. Aber das müssen wir uns klar machen, ne? Auch da entstehen eben Dynamiken, die verändern sich auch. Wenn du einen nächsten großen Auftrag hast und sagst, ich brauche den jetzt nicht mehr, super, kannst du den abschießen, Problem gelöst. Das heißt aber, du musst natürlich dann als Organisation dich mit Kunden und Kundinnen entsprechend so verhalten, dass du einerseits dein Personal schützt, aber andererseits auch versuchst, die Räume so zu verändern oder die Situation, in denen man aufeinander trifft, so zu verändern. Du kannst dann bestimmte Leute nur zu zweit losschicken. Du weißt, ich gehe da immer mit. Oder du stattest Personen, die dorthin gehen und potenziell von jemandem in irgendeiner Form unangemessen angesprochen werden, stattest du mit einer bestimmten Befugnis aus. Oder. Also es gibt alle möglichen Dinge, die du dann machen kannst, außer einfach nur zu sagen, ihr lernt jetzt im Fall von Klinikpersonal beispielsweise alle, wie ihr deeskaliert oder wie ihr Gewalt abwendet. Also ihr lernt jetzt irgendwie Selbstverteidigungskurse machen die, ne? Das muss man sich auch. Du kannst sie natürlich in solchen Extremen finden, dann werden die mit Schutzausrüstung aus, dann haben die eine Kamera dabei immer, damit absurd. Die Dinge gefilmt werden. Ja. Das kannst du alles machen. Und dann ist das, was eben auch passiert, du kannst versuchen, irgendwie maßregelnd auf deine Kundschaft einzugehen. Da habe ich ein schönes Beispiel. Eine Gastronomin in den USA hatte mehrfach im Monat immer wieder Klagen des Servicepersonals von übergriffigen Gästen. Also viel sexualisierte Gewalt im verbalen, aber auch im körperlichen Sinne, die eben, ne, also ich habe selber mal im Service gearbeitet. Wer da mal gearbeitet hat, der weiß, Übergriffigkeit findet da mehr oder weniger tagtäglich irgendwie statt. Und die hat dann festgestellt, wenn ad hoc jetzt jemand kommt und mir das sagt, ich kann ganz schwer reagieren. Ich fange an zu überlegen, ja, aber war das wirklich so schlimm und was hat er denn überhaupt? Also ich fange mitten im Betrieb und Gastronomie, wahnsinnig stressiger Job, gerade wenn es in den Abendstunden ist und der Laden voll ist oder mittags und der Laden voll ist. Du kannst gar nicht so schnell reagieren, wie du eigentlich analysieren kannst, was das Problem ist. Und wenn du dann 4 oder 5 solche Fälle hast innerhalb von einer Stunde, du bist komplett überfordert. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, wir schließen uns mal für 2, 3 Stunden ein und überlegen, was passiert da eigentlich und wie können wir damit umgehen. Und du fällst dann häufig in die Falle, als vorgesetzte Person zu bewerten, wie schlimm ist das, was dir passiert ist. Oder du fängst an, so Gedanken zu haben wie, ja, die ist aber auch immer so empfindlich. Ja, also du fängst an, und das ist ein ganz klassischer Move von Organisationen, immer erstmal die Verantwortung aufs Individuum zu schieben. Das ist systembedingt, die Organisation sagt immer, hier, die Anna ist aber auch total empfindlich, ja, und die, ne, und dann nehmen wir jetzt mal so einen plakativen Klassiker, die hat auch immer einen kurzen Rock an oder die hat sowieso. Das ist natürlich das Falscheste, was du als Organisation machen kannst und auch machen solltest. Die Verantwortung liegt bei dir als Organisation. Du hast eine Fürsorgepflicht. Du musst dafür sorgen, dass deinen Mitarbeitenden kein Schaden passiert. Das heißt, was hat sie gemacht? Etwas wahnsinnig Schlaues. Die haben ein Ampelsystem eingeführt und haben gesagt, okay, ich als Servicemitarbeiterin gehe zum Tisch. Ich stelle fest, dieser Gast ist mir so unangenehm. Ich gehe zurück zu meinem Empfangstresen und sage, pass auf, hier, gelb. Heißt, anderer Kollege springt für mich ein. Also die Servicekräfte tauschen einfach die Tische.
Keinerlei Bewertung?
Keine Bewertung System. Nötig. Es geht innerhalb von einer halben Sekunde, ist es geklärt. Es wird einfach weitergemacht. So, wenn die Person jetzt sagt, okay, mir ist der Tisch auch so unangenehm, oder ich gehe gleich hin, merke, das ist für mich schon orange, dann melde ich orange, dann heißt es, Manager oder Managerin gehen zu dem Tisch und reden mit dem Gast. Schauen erstmal, ob sie die Situation in den Griff bekommen. Wenn das funktioniert, in Ordnung. Ich als betroffene Person bin sofort raus. Ne? Also, und das ist ja das erste Hilfe, flupp, raus. Ne? Und eben keine Zeitverzögerung. Und dann ist die rote Ampel, der Gast wird rausgeschmissen. Und zwar ohne jegliche Diskussion. Ja, also Chefin oder Chef geht hin, Manager geht hin, sagt, okay, bitte verlassen Sie das Restaurant. Schau. Was passiert automatisch? Ich erziehe meine Kunden und meine Kundinnen. Ne? Und das ist da eben passiert. Die hat dann erst natürlich gedacht, was ist, wenn jetzt keine Gäste mehr kommen, weil die hier merken, dass wir dann doch halbwegs hart durchgreifen. Und nach einem Jahr haben die festgestellt, die Fälle sind wahnsinnig stark zurückgegangen. Natürlich. Die hat vielleicht noch 3-4 Fälle im Jahr.
Aber das meine ich mit dem Milieu ist. Auch, weißt du, das ist, es gibt keine Möglichkeit, das in dem Raum zu machen, weil man weiß, es geht nicht.
Mit der, genau, ja, genau. Für mich, ich bei Milieu denke ich immer an soziales Milieu.
Ach so, nee,
das
nee.
Ist, also das ich mein, deswegen an dem Raum ich dann quasi. Mal kurz irritiert. Nee. Aber du meinst auch die Situation und die
Umgebung. Ja, da, wenn ich das schon weiß, dann werde ich mich da. Absolut. Also schau, wir machen das, wir haben eine neue Folie bei uns in der Präsentation. Also ich habe da 2 Red Flags zum Beispiel. Du hast vorher gesagt, wenn ich den Job unbedingt brauche, weil ich den Umsatz brauche. Da geht bei mir sofort immer auch, ich habe ja so Coachings für Agenturen auch, sage ich, wenn du den Job unbedingt brauchst, Red Flag. Mhm. Das musst du sofort
stoppen. Klar, aber wenn du gerade kein Geld hast, dann ist das
ja, nicht, aber ne? Das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, weil wir hatten jetzt hier gerade so einen, ganz kurz noch zu der Präsentation.
Ja.
Wir haben in unserer Präsentation das ganze Marketing-Bla, wie lange gibt es uns, wie viele Mitarbeiter, wir sind die Allergeisten, alle Agenturen sind ja die Allergeisten. Und dann haben wir eine Folie Kultur. Und dann wird erklärt, dass das Wichtigste, was wir haben, unsere Mitarbeiter sind. Und dass wir es nicht akzeptieren, wenn unsere Mitarbeiter nicht gut. Das ist aber sehr positiv. Das ist Marketing formuliert, ne? Und du merkst jetzt aber eins, die ist ganz neu, die ist noch an der falschen Position in der Tabelle. Ich tue mir auch immer schwer, weil da wird zu lang, da kommt zu viel Blabla und am Schluss wirst du ja mit über den Kunden sprechen. Aber seit die drin ist, du merkst in diesem Gespräch schon, wer da ein Problem damit hat. Mhm. Also der Mittelstandsmanfred, die sagen es nicht. Dafür bin ich auch dazu präsent in dem Gespräch. Aber du merkst sofort, am Blick schon, die kommen ja nicht klar da damit. Mhm. Und dann wird der Auftrag auch nichts. Und das ist ganz, ganz einfach. Ein ganz einfacher Filter.
So, den kannst du sozusagen aussortieren.
So, dann ist der Filter schon mal drin. Ist schon viel zu weit in dem Filter gelaufen, weil wenn die Präsentation, also wenn man schon kennenlernen hat, dann sind die, also hätte eigentlich vorher schon irgendwas passieren müssen. Aber wir hatten jetzt diesen Fall, dass wir für den Kunden gearbeitet haben, wo ich jetzt heute sagen würde, würden wir nicht mehr machen. Mhm. Und das war eine Wahnsinnsdiskussion bei uns hier intern. Und das finde ich jetzt aber ganz interessant, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Kam eine Anfrage rein und es war so ein Monat, wo du noch einen Job gebraucht hättest. Mhm. Und es war ein Strafrechtler. Mhm. Und am Ende des Tages gab es da ein Vorgespräch, das war alles nett. Alles gut und so weiter und so fort. Und dieses Thema hat aber intern dann so viel Welle bei uns gemacht, dass wir auch öfters zusammengesessen sind. Und jetzt finde ich es aber ganz, ganz, ganz interessant, auch mit diesem im Dialog sein. Also ich spreche unglaublich viel mit meinen Leuten hier auch, für wen arbeiten wir zum Beispiel nicht. Mhm. Und wir haben jetzt ganz neu, hat es mit dem Fall nichts zu tun, wir haben jetzt ganz neu Rüstung, fragt viel Rüstung gerade an. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, da viel zu diskutieren. Und das haben wir angefangen vor ein paar Jahren, da hat Markus Söder bei uns angefragt. Und das ist natürlich in der Kreativagentur, wir sind politisch so bunt, das hat zu Diskussionen geführt. Mhm. Und wir haben da ganz viel gesprochen und das finde ich aber auch nochmal wichtig, alle zu hören und am Schluss auch als Chefin oder Chef die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich muss meine Leute hören, gerade in so einem People-Business wie bei uns, weil wenn die natürlich am Schluss auf lauter Kunden arbeiten, auf die sie keinen Bock haben, dann gehen die natürlich alle aus, das muss man auch logischerweise
ganz viele Wurstplakate machen. Muss man wissen, ob man darauf Lust gehabt hätte.
Wir haben es nicht so lange miteinander ausgehalten, aber wir haben schlussendlich für ihn gearbeitet, weil ich auch gesagt habe, Leute, wir müssen schon noch mal ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben den Brief gekriegt vom bayerischen Ministerpräsidenten, Hand unterschrieben, der möchte, dass wir für ihn arbeiten. Und ich habe euch jetzt alle gehört und ich biete euch jetzt 2 Dinge an. Wir schreiben ihm, dass wir es gerne machen würden. Sag ich, das habe ich jetzt beschlossen, wir werden für ihn arbeiten, weil wir für jede demokratische Partei arbeiten würden. Wir schreiben ihm aber trotzdem, wenn es euch das auch wichtig ist, das gönne ich mir, schreiben wir ihm rein, dass wir alle keine CSUler sind. Oder nicht alle CSUler sind, sondern dass wir politisch ganz bunt sind. Und ich sage euch eins, ich schätze den so ein, dass es dem einfach wurscht ist. Der will eine geile Kampagne haben. So, ne? Du bist mal wieder bei der Wurst.
Ja, genau.
Und schlussendlich finde ich das aber auch so wichtig. Also wir haben jetzt eben auch eine Rüstungsfirma und da haben wir ganz klar für uns zusammen demokratisch beschlossen, Rüstung ist eine krisensichere Branche gerade. Wir haben den witzigerweise vor 5 Jahren abgelehnt, genau den Kunden vor 6 Jahren, da gab es noch keinen Ukraine-Krieg. Da hat sich schon auch hier viel an der Meinung verändert und wir haben für uns eine Regel festgelegt, die einfach sagt, wir arbeiten für Rüstung, aber nur, wenn sie schützend ist. Also wenn es Waffen ist, dann machen wir es nicht. Mhm. Die machen Panzerung von Fahrzeugen, sage ich, das schützt Leben. So. Mhm. Und da haben wir aber eben einen Fall und da ist es einfach schiefgelaufen. Da musst du dich heute auch hinstellen, dann stelle ich mich auch hin und sage, ich würde diesen Job heute nicht mehr annehmen. Nur ich sage euch auch eins und die Verantwortung werde ich immer wahrnehmen, wenn wir diesen Strafrechtler gehabt hätten und eine Menschenrechtsorganisation und beide Aufträge wären gleich viel wert gewesen und wir hätten nur einen von beiden machen können, sage ich, brauche ich euch auch nicht erklären, was wir gemacht hätten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man diese Fälle auch aufrollt und wir haben da vor allem einen Fehler auch erkannt. Es hat eine neue Mitarbeiterin von uns gemacht, die am Schluss auch sagt, sie hat sich unglaublich schwer getan mit dem Thema und sie hat sich, letztes Mal bei Macht eigentlich an dem Punkt, sie hat sich auch in der Probezeit nicht getraut, es den Job abzulehnen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das auch sichtbar zu machen und zu sagen, wenn irgendjemand mit irgendeinem Job, egal aus welchem Grund, irgendwann ein Problem hat, haben wir zum Glück genügend Leute auf der Position, dass wir es einfach tauschen können. Weil es gab dann eben unser Art Director, der früher hat gesagt, mir wäre es wurscht gewesen. Er hätte es einfach übernommen. Und er hätte in ihrem Projekt gegeben. Und das finde ich schon nochmal wichtig, auch da, und so nehme ich dich auch wahr, das finde ich auch so erfrischend heute. Es gibt halt nicht schwarz und weiß. Oder? Aber ich glaube, man tut sich schon einen großen Gefallen, wenn man mit seinen Mitarbeitenden immer im Gespräch ist. Und am Schluss, und das ist mir aber auch nochmal wichtig zu sagen, am Schluss musst du halt dann trotzdem noch gerade stehen, dass du die Gehälter überweisen kannst. Das ist ja auch nochmal wichtig, weil das muss man den Leuten auch nochmal erklären. Ich fand es ganz interessant, weil gleichzeitig hat der Zirkus Krone bei uns angefragt und den habe ich sofort abgelehnt. Und das war aber witzigerweise der Kritikpunkt. Ja, wir haben diesen Strafrechtler gemacht, aber den Zirkus Krone haben wir abgelehnt. Und das finde ich dann ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. Wir haben uns 3-4 Mal zusammengesetzt, aber irgendwann auch sagt, so, jetzt ist es auch ausdiskutiert. Vielleicht kommen wir auch nicht zusammen an der Stelle.
Ja.
Wir haben gelernt, wir werden es nicht mehr machen. Und da finde ich schon auch wichtig, es gehört für mich auch zur Kultur, dass es da eine Diskussion gibt. Aber am Schluss muss man als Chefin oder Chef auch nochmal sagen, okay, das haben wir jetzt verstanden, das nehmen wir in unsere DNA mit auf. Ich werde meiner Verantwortung, muss trotzdem dieser Verantwortung jetzt bewusst werden. In diesem Monat hätten uns 40.000, 50.000 Euro gefehlt. Wir hätten das nicht gemacht, wenn es jetzt ganz offensichtlich ein Riesenproblem gäbe. Aber wir sehen das jetzt so. Ne?
Und es ist letztendlich tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, Diskurse führen innerhalb der Organisation. Und das ist auch, wo wir vorhin über Größe sprachen. Wenn die Organisation klein ist, ist es total leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Umso größer sie ist und vielleicht auch in unterschiedliche Entitäten unterteilt sie ist, umso schwieriger sind dann auch Gespräche bzw. Vertrauensverhältnisse. Nein, man muss mehr Aufwand betreiben, um das dann auch aufrechtzuerhalten. Beispiel, du erinnerst dich wahrscheinlich an das Thema Titel, Thesen, Temperamente mit Thilo Mischke, mit der Besetzung von Thilo Mischke. Es gab einen riesen Shitstorm darüber, Thilo Mischke wurde letztendlich nicht als neuer Moderator angestellt, obwohl da schon Verträge unterschrieben waren. Es waren mehrere Sendeanstalten beteiligt, das heißt nicht nur eine Organisation, sondern eben viele verschiedene Organisationen. Es gibt eine ganz klassische Logik, wie dort entschieden wird, dass das eben nicht aus den einzelnen Entitäten kommt, sondern dass das eben von weiter oben passiert und so weiter. Was dort das größte Problem war, meines Erachtens, war nicht, ob und dass sie Thilo Mischke dort anstellen wollten. Das darf man gerne drüber streiten, ob man das jetzt für eine gute Besetzung gehalten hat oder nicht. Sondern das Problem war, was sie hätten wissen müssen, meiner Meinung nach, ist, es ist zumindest eine Person, die in bestimmten Kreisen, die bei dem Sender und diesem Format, also bei diesem Sendeformat vor allem, zumindest Fragen aufwerfen wird in der Community. Und das war nicht nur von außen gespiegelt, sondern das hat man sogar innerhalb der Redaktionen bereits besprochen und auch angemerkt. Also der Diskussionspunkt und das Problem, die Problematik war bekannt. Man hat nicht den Diskurs zumindest offensichtlich nicht ausreichend genug geführt und man hat dann die Beweggründe der Kritiker nicht für wertvoll genug erachtet, um zu sagen, vielleicht ist da was dran. Vielleicht sollten wir da wirklich nochmal in uns gehen. Vielleicht sollten wir das nochmal anders gegenprüfen. Vielleicht sollten wir uns nochmal genau angucken, warum nicht und so weiter und so fort. Das wurde nicht gemacht, nicht ausreichend genug gemacht. Man hat das dann durchgesetzt. Die Leute waren selbstkritisch innerhalb der verschiedenen Redaktionen. Es wurde verkündet, boom, Shitstorm. Und das ist so dumm von einer Organisation. Also da kann man wirklich sagen, das ist dumm. Und ein ganz einfaches Mittel ist einerseits, und ich meine, das sind journalistische Medien.
Ja, das verwundert so.
Das Ohr an der Community haben, zu hören, was sind die Debatten. Und diese Debatten, die sind allgegenwärtig, weil es ja in dem Fall nun ganz klar in irgendeiner Form progressiv gegen irgendwo auch immer, ne? Also und auch Thilo Mischke wird sich nicht als irgendwo rechts der Mitte einsortieren, sondern der wird sich selber schon mehr als halbwegs progressiv ja auch begreifen. Also dass diese Debatte war eigentlich klar, da hätte man hinhören müssen und dann eben das Ohr in der Organisation zu haben und mit den einzelnen Mitarbeitenden oder in der Gruppe ein Gespräch zu suchen und das dann ernst zu nehmen. Das wäre ganz einfach gewesen, man hätte vielleicht eine andere oder eine bessere Lösung gefunden, man hätte auch Publikum-Voting machen können, man hätte sagen können, man macht 5 Probesendungen und dann lässt man irgendwie den Wettbewerb, also dann lässt man vielleicht das Publikum voten, wer von diesen 3 vorgeschlagenen soll es werden und so weiter.
Was ja im Öffentlich-Rechtlichen eh irgendwie sinnvoll wäre.
Irgendwie sinnvoll gewesen wäre wirklich.
Wer ist der Auftraggeber?
Man hat es anders gemacht und hat gedacht, wir brauchen das, weil wir gerade vielleicht was gegen diesen Vorwurf tun wollen. Der Öffentlich-Rechtliche ist so wahnsinnig linksgrün versifft. Mhm. Also machen wir es so und so weiter. Und
aber
so
meinst du, dass das die Diskussion war? Also ich denke da auch manchmal drüber nach und dann denke ich mir manchmal so, oder es waren halt wieder, weil weißt du, was mir da auch immer wieder kommt, ist Monkey-Management. Also manchmal kommt mir das so vor, auch mit dieser Macht, also wie du schon gesagt hast, im Service zu sagen, ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen empfindlich und so. Mhm, es erinnert mich immer wieder so an Monkey Management, da gibt es ja auch das Buch dazu, wo jeder einfach versucht, seinen Shit dem anderen auf den Tisch zu legen. So. Mhm. Und manchmal kommt mir das dann auch so vor, weil ich mir auch so denke, das ist so dumm einfach, aber vielleicht hatten die auch einfach keinen Bock. Und die haben so, ja, sehe ich, aber keinen Bock, ich schiebe das an den nächsten Tisch weiter. Was natürlich irgendwann komisch wird, wenn verschiedene Sendeeinheiten da zusammen, oder Sendestationen, und der Öffis haben ja immer verschiedene Regionale und so.
Ja. Also ich glaube schon, dass das auch ein Grund ist. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade mitbekommen hattest, dass ja auch die Zeit zum Beispiel eher gerade Journalisten und Journalistinnen sucht, die auf der rechten Seite der Mitte so ein bisschen unterwegs sind oder zumindest, das ist natürlich nicht der Wortlaut gewesen, konservativ sind, weil die linken Journalisten und Journalistinnen, die stehen Schlange, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Also man ist sich schon in der Medienbranche sehr bewusst darüber, dass man, deswegen gibt es ja dann auch Diskussionen über bestimmte Formate, die eben ein bisschen mehr sehr konservative, ein bisschen rechtskonservatives Publikum sozusagen unterstützen
meinst du,
wollen.
Das hängen die auch so ein bisschen an den Wahlergebnissen auf?
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Aber das ist eine schlechte Entwicklung.
Ja, aber es ist natürlich, ne, der Vorwurf ist ja immer, Journalismus soll sozusagen berichten über das, was ist und soll nicht nur, soll nicht in irgendeiner Form politisch sich positionieren. Dann darf man sagen, gut, aber wir müssen demokratische Werte schützen. Also die Diskussion ist riesig, die müssen wir jetzt.
Und dann weiß ja jeder sofort bei jeder Zeitung, wo er sie einzuordnen hat. Also da gibt es ja keine einzige, die in der Mitte ist.
Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es auch ein Grund war. Es kann natürlich auch noch ganz viele andere Gründe im Hintergrund gehabt haben.
Ja, ich habe nur manchmal echt auch so ein bisschen Sorge, irgendwann setzt man zu viel in diese Lawine rein, weißt du so? Also wenn, natürlich, man muss das alles sehen, wir leben in der Demokratie und so weiter und so fort, aber am Schluss irgendwann, also ich bin da sehr skeptisch, hat man alles schon mal und das ist halt ein schlechter Zeitpunkt so, ne? Und gestern auch noch einen Podcast von Angela Merkel gesehen, auch wieder sehr amüsant teilweise. Sie hat ja auch einen sehr lustigen Humor teilweise, aber sie glaubt da ganz ans Gute und weiß nicht, ob ich da nur ans Gute glauben kann oder nicht alle ein bisschen wachsam sein sollten und gucken sollten, was gerade so los ist.
Ich glaube, was machen? Ne, das ist das, was, also aber nur abwarten und hoffen auf, und glauben an das Gute, das halte ich für sehr waghalsig.
100%. Ich störe mich nicht, sondern dieses was machen, das ist gerade immer meine große Kritik, weil
ich atme schon ein, weil ich schon was sagen will.
Ja, was,
nein, aber sag du gerne.
Was ist was machen, weißt du so? Also ich
habe in meiner Meinung nach ist das, was du gerade beschrieben hast, ist was machen. Sich zu positionieren und zu sagen, ich suche bewusst meine Kundschaft aus. Ich überlege bewusst, wie ich meine
aber das,
meine
ist ja, das ist ja wirklich machen.
Das ist machen, aber das ist das, was
aber nur positionieren, das meine ich eben. Nur positionieren, das reicht mir immer nicht. Also ich hatte zum Beispiel so eine Kritik hier im Team.
Aber mit deiner Arbeit verstärkst du oder schwächst du bestimmte Dinge? Du kannst Dinge groß machen, du kannst Dinge klein machen. Du kannst Aufmerksamkeit schaffen, du kannst sie abziehen.
Aber jetzt mache ich ja wirklich was mit Arbeit.
Ja.
Aber weißt du, nur das Positionieren. Also meine Kritik kommt ich habe am 8. März Geburtstag, Weltfrauentag. Mhm. Der verändert sich in den letzten Jahren stark. Mhm. Davor war immer mein Geburtstag im Fokus, jetzt ist der Weltfrauentag im Fokus. Da gab es feministischen Kampftag, hat es in Oxford geheißen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Also das ist, in Kampf ist einfach so viel dagegen. Mhm. Aber ich würde mir so wünschen, dass wir dafür sind und dass wir was machen und dass wir zusammen was machen und nicht nur positionieren. Das ist oft jetzt gerade so meine Kritik, als der Ukraine-Krieg aufkam. Wir haben einen Mitarbeiter in der Ukraine, da bin ich dann auch mit auf dem Rathausplatz und da hat man da demonstriert gegen den Krieg. Am Ende des Tages habe ich das gemacht, um ihm ein Foto zu schicken und ihm zu zeigen, hey, was immer auch, wir werden irgendwie eine Lösung finden, so, ne? Weil es da eine persönliche Verbindung gab. der Rest hat sich da zwar positioniert, aber die machen nichts. Und das vermisse ich heute oft. Weißt du, so auch nur auf eine Demo gehen, das ist erstmal eine Sichtbarkeit, das ist okay. Aber ich frage dann auch oft, wenn dann Leute so sagen, ja, was hast du jetzt gegen diesen feministischen Kampftag? Dann sage ich so, ja, aber was machen wir denn dagegen? Mhm. Wir müssen doch was dagegen machen. Es hilft nichts, nur zu sagen, ich stelle mich auf den Rathausplatz.
Total. Aber ich glaube, das darf man nicht miteinander verwechseln. Das eine ist, dass du einen symbolischen Tag hast, den ja die meisten Frauen sagen, was zur Hölle soll ich diesen, brauche ich diesen Tag? Ja, den brauche ich nicht. Ja, dann kommen irgendwie alle angekommen und sagen, ha, kannst du hier was sprechen, kannst du hier einen Vortrag halten, kannst du hier und hier und bla bla bla. Und dann aber, ja, aber wir haben nicht so viel Geld. Mhm. Ja, an diesem Tag. Und dann kann ich die Frauen aber nicht dafür ordentlich bezahlen. Mhm. Oder dann ist dieses klassische, dann werden überall Blumen verteilt. So. Also, und dann gibt es Stimmen, die sagen, ja, also ich finde jetzt Blumen auch nicht schlimm, ja. Also gib mir Blumen, aber zahl mich halt auch fair. Zahl mich wie einen weißen Mann. So.
Also das meine ich ja.
Da ja, genau, was genau. Jetzt. Aber es ist ja, das eine ist ja der symbolische Tag, der da ist, um zu zeigen, es gibt Missstände und da ganz gezielt, dezidiert an diesem Tag geballt darauf hinzuweisen. Und dann gibt es das, was das ganze Jahr über passieren muss. Wer nur an diesem Tag was tut, dann mach einfach nichts, halt die Klappe.
Das meine ich eben.
Ja? Weißt du, genau. Viele Leute tun ja etwas über die Zeit. Also es ist ja deutlich mehr sozusagen in Bewegung, als das nur an diesem einen Tag stattfindet. Und ob man den dann feministischen Kampftag nennt oder Weltfrauentag oder wie auch immer, ich glaube, es ist eben du musst sozusagen aus der betroffenen Perspektive werden Rechte erkämpft über viele Jahrzehnte. Und die kämpfen gegen etwas, nämlich gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung, gegen Herabwürdigung, gegen Diskriminierung, gegen Gewalt. Ja, das ist das, wogegen man kämpft. Deswegen kann ich den Begriff des Kampfes durchaus verstehen. Ich verstehe aber auch, dass wenn man so einen Kampfbegriff vor sich herträgt, genauso wie das Patriarchat oder All Men oder was auch immer, dass es natürlich nicht dazu führt, und ich habe Dutzende Dialoge dazu, dass die Leute sagen, oh Mensch, ja super, naja, geil, eben, lass mal drüber reden, ich höre dir zu.
Das ist genau das, was ich meine.
Genau, aber ich glaube, das eine, man darf es auch voneinander auch da nicht schwarz-weiß, sondern differenzieren.
Nee, gar nicht.
Das eine ist laut sein, stark sein, kämpfen und sich Raum erarbeiten und auch erkämpfen. Und auf der anderen Seite ist es in Dialog treten und sagen, ich weiß es doch manchmal auch nicht. Ich profitiere doch auch von manchen Sachen. Oder natürlich. Ich finde doch nicht alle, was auch immer, alle Männer doof oder was auch immer.
Aber ich glaube, da ist genau der Punkt, weißt du. Und das macht so ein Gespräch auch so angenehm, weil wir sind ja im Dialog.
Ja, ganz genau.
Und das ist das, was ich da oft vermisse. Also, aber auch bei All Men zum Beispiel, das ist ja kein Dialog. Das ist ja einfach ein Plakat hochhalten erstmal. Und ich glaube, da wäre so viel drin. Deswegen frage ich da so gern. Aber was machst du denn dafür?
Oder ich
was
persönlich.
Sprech dann die Leute an. Was machst du denn jetzt dafür oder dagegen? Also dagegen meistens. Und da kommt oft keine Antwort. Und das ist so, das erschüttert mich dann in meinem durch und durch Unternehmen statt unterlassen Mentalität. Mm. Und ich glaube, da wäre es oft so, das glaube ich auch tatsächlich, dass wir da alle Leute mehr abholen würden, wenn wir sagen, okay, aber jetzt machen wir doch was zusammen und nicht gegeneinander. Und das, so ist es halt oft, weißt du? Ich meine, das ist ja auch Marketing, wenn ich mich hinstelle und sage, feministischer Kampftag und bin aber auch erstmal, da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Oder ich sage halt, feministischer Kampftag. Wir machen jetzt mal, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn die nächsten 364 Tage dafür, dass es besser ist? Mhm. Und so weiter.
Ich glaube, die spannende Kehrseite von Solidarität ist, dass Solidarität auch ausschließt. Mhm. Wenn ich solidarisch bin mit Frauen, was ich selbstverständlich bin, ja? Wenn ich solidarisch bin mit Frauen, die ausgebeutet, unterdrückt werden, die unter massiver Gewalt leiden und so weiter, dann schließe ich diejenigen aus, die das nicht sind, die sich nicht solidarisieren. Das heißt, Solidarität, eine erstmal wunderschöne Sache, nämlich sich zusammentun und füreinander einstehen und füreinander kämpfen auch möglicherweise, bedeutet eben auch, dass ich mich abgrenze. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich zurzeit viel passiert. Es gibt solidarische Gruppen in den verschiedensten politischen Lagern. Und dieses Verhalten der Solidarität führt auch zu einer starken Abgrenzung. Und es gibt deswegen natürlich eine Lagerbildung. Und es gibt ein Aufbäumen. Und das, was rhetorisch und kommunikativ leicht funktioniert, ist schwarz-weiß. Also der Hashtag All Men oder Not All Men oder Black Lives Matter, Worthless, was auch immer, die sind natürlich, ne, und es ist ja ganz, ganz klar, bei Black Lives Matter hat sich die Frage in meiner Bubble überhaupt nicht gestellt. Ne, das dann so. Aber bei All Men gibt es diese Diskussion ja auch immer wieder oder eben Not All Men. Und trotzdem ist es klar, dass da natürlich nicht kommuniziert wird, ja, also es sind ja nicht alle, sondern so, und wenn die dann so sind und so, sondern man kommuniziert über radikale Phrasen, so, dass ich meine, das weißt du besser als ich, ja, 100%. Ja? Schwarz-weiß, aber ich einfache find's so, Antwort, find's
so wichtig, das ist das, mal was zu erzählen, wollen. Weil es so funktioniert ja die ganze Welt, also verkauft man Titelseiten auf Zeitungen, und zwar auf allen, das muss man auch sagen, also da ist eine Süddeutsche nicht besser wie eine Bild-Zeitung in einem anderen.
Und sie machen das auch nicht besser dadurch, ne? Also die gesamte Berichterstattung über Machtmissbrauch, wenn da zum Beispiel immer steht, Chefs und Chefinnen sind das Problem, die Hierarchie, es war ein offenes Geheimnis.
Wo du gesagt hast, hier der Hauptmachtmissbrauch findet zwischen Kundinnen und Kunden statt und dann zu einem Dienstleister hin quasi, so war ich total verwundert, weil das schon so reingebrannt ist.
Genau,
irgendwie,
weil wir
so,
immer davon, also ich mache ein Quiz.
Wie kommen wir auch raus aus dieser Nummer? Also auch Social Media, ich meine, ich habe jetzt irgendwie 1500 Videos draußen und das ist genau das Gleiche. Also wenn ich jetzt heute sage, oh, jetzt haben wir einen schönen Podcast gehabt, die Lena war da, das war schön und jetzt wünsche ich einen schönen Tag. Jetzt ist hier kein Schwanz, 200 Aufrufe, kein Mensch wird sich das anschauen. Und wenn ich sage, jetzt habe ich gerade eine Feministin da gehabt und haben wir darüber gestritten und was weiß ich was, wird sich jeder anschauen, egal wie der Inhalt ist.
Möglicherweise, ja, absolut, natürlich, klar, das ist so. Also ich glaube, es ist immer sinnvoll, stärker in, das ist das, was ich mit Diskurs meinte, stärker in die Aushandlung, stärker in die Differenzierung, sich nicht mit den einfachen Antworten zufrieden geben und auch für mein Dafürhalten auf beiden Seiten sich ein bisschen immer zu überlegen, macht es Sinn, jetzt hier jemanden vor den Bus zu schubsen? Ist es nicht auch, wenn ich nicht alles, was diese Person gut findet, ist es nicht trotzdem noch eine Person, die eher auf der richtigen Seite steht, aus meiner Perspektive? Aber muss ich alles feiern, was irgendjemand macht? Ich kann auch was dagegen sagen, gar keine Frage, aber kann ich das differenziert tun? Kann ich trotzdem noch ein Gespräch anbieten? Das ist das, was ich mir wünsche. Und im Internet kannst du das natürlich gar nicht steuern. Ja, also auf Social Media kannst du nicht mehr steuern. Da ist das Hobby von manchen Menschen und natürlich auch von, also das ist ja auch KI, ja, ist einfach rauf da, alles pushen oder das, was differenziert ist, wegdrücken. Politischer Diskurs, der differenziert ist, wird nicht ausgespielt.
Cambridge Analytica, immer wieder Empfehlung.
Ja.
Ich frage mich so ein bisschen, weil also mit diesem, also hat es auch was mit Reife und Alter zu tun, weil also ich habe mir früher zum Beispiel auch unglaublich schwer getan, wenn jemand 8 Sachen gesagt hat, die ich ganz toll fand, dann kamen 2 blöd, dann war blöd. Mm. Und jetzt mittlerweile kann ich das voll und ganz und ich frage mich, was die Gesellschaft da bräuchte. So, es hat schon auch was mit seiner Mitte zu tun, weil wenn ich ganz bei mir bin, dann kann ich viel annehmen, was mir ein Gespräch gibt und was mir nichts gibt, kann ich auch einfach sagen, also das stört mich jetzt aber auch nicht so, ne? Aber ich glaube tatsächlich, das würde alle Themen, die wir heute besprochen haben, lösen. Wenn wir uns alle ein bisschen zuhören würden.
Mm.
Und wenn wir alle, ich sage immer wieder, es wäre so einfach, wenn alle das machen würden, was einen selber glücklich macht, solange es dem Gegenüber nicht schadet, dann hätten wir alle Probleme gelöst. So einfach wäre es am Schluss.
Ja, ich glaube, man könnte sogar noch das auch so ein bisschen hinterfragen. Ist das wirklich so, wenn alle das tun, was ihnen Spaß macht, kommt dann keiner unter die Räder? Da müsste man noch mal länger drüber nachdenken. Ist das dann wirklich so? Weil ich glaube, genau das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn alle immer nur machen, was sie wollen, dann gibt es bestimmte Dinge, die nicht mehr gemacht werden. Und dann braucht man wieder jemanden.
System.
Richtig, genau. Also, aber ich will das gar nicht.
Das finde ich übrigens auch ganz interessant, auch aus dem therapeutischen Ansatz. Ich glaube, wenn alle Menschen durchtherapiert werden, dann wird gar nichts mehr funktionieren auf dieser Welt. Auch, du hast vorher mit Hierarchien zum Beispiel gesagt, es muss ja Leute geben, die gerne selbstständig sind oder Unternehmer sind. Es muss aber auch Leute geben, die gerne im Angestelltenverhältnis sind, weil sonst würde alles, das würde gar nicht mehr funktionieren.
Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, auch durch die menschliche Natur gegeben. Also es gibt, ich weiß gar nicht mehr, von wem die Zahl kommt und weiß sie auch gar nicht mehr ganz genau, aber es gibt zumindest schon gesellschaftlich eine Betrachtung davon, dass es ein paar Leute gibt, die Ideen haben, vorne weglaufen und machen. Dann gibt es ein paar, die Ideen haben und so im kleineren Kreis was machen. Und der größte Teil der Gesamtbevölkerung ist eher die, die den anderen sozusagen folgen. Ja? Also,
die in der Mitte, das sind die Franchise-Nehmer. Die finde ich nämlich ganz
wahrscheinlich,
interessant.
Wahrscheinlich, ja. Also es ist nicht so, dass das hast du ja auch in jeder Nussschale hast du das ja auch. In einer Organisation hast du immer irgendwie ein paar wenige, die irgendwie so richtig nach vorne laufen und Sachen machen. Und dann gibt es ein paar irgendwo in der Mitte und dann gibt es den Großteil, der eben Macht und Kontinuität liefert. Eine wahnsinnig wichtige Qualität in Organisationen. Also ich bin zum Beispiel total schlecht darin, immer nur Kontinuität zu liefern. Ich will immer neue Sachen machen. Das ist total doof, weil ich dann immer irgendwann mich langweile und dann muss ich irgendwo anders hin. Das ist für meine Organisation schlecht, sage ich mal, auf lange Sicht. Am Anfang ist das fantastisch und dann irgendwann, das ist viele Gründerinnen und Gründer sind so. Und deswegen gehen die dann auch irgendwie immer weiter und machen noch was Neues und noch was Neues oder holen sich eine neue Beschäftigung. Das, glaube ich, ist sogar gegeben, einfach nur durch die menschliche Natur also. Aber gleichzeitig kann ich dir total recht geben, dass es natürlich, wenn Menschen ihren eigenen Wert aus sich selbst schöpfen, wenn du nicht so extrem abhängig von Anerkennung von außen bist, wenn du weißt, ich bin gut so, wie ich bin und deswegen tut es mir auch nicht so weh, wenn du mir sagst, ich bin doof. Oder wenn du mich kritisierst in meiner Arbeit, dann kann ich sagen, ist okay, ich höre mir das an, ist vielleicht sogar was dran, ich denke mal drüber nach. Oder ich sage, nee, das halte ich für totalen Quatsch, aber ich mag dich trotzdem, lass uns trotzdem Kaffee trinken. Das ist natürlich etwas, was total hilft, um Diskussionen zu führen. Und das hat, also ich für mich kann auf jeden Fall sagen, umso älter ich werde, umso entspannter bin ich auch mit allen möglichen Dingen. Weil das ist ja auch klar, weil ich natürlich mittlerweile viele verschiedene Anerkennungsquellen habe. Ich habe viel gelernt, ich habe Erfahrungen gemacht, ich weiß Dinge, ich habe mir Dinge bewiesen. Ich muss nicht mehr Angst haben um bestimmte Sachen. Und wenn Leute unsicher sind und wenn sie sich bedroht fühlen und das ist nun zurzeit so, dass viele Menschen in Unsicherheit leben, wir ja auf eine gewisse Art und Weise auch, weil wir von der Weltlage genauso betroffen sind. Und wenn sie sich so oder so schon benachteiligt fühlen und das auch sind, dann ist die Möglichkeit zu sagen, ach, ganz entspannt, kritisier mich doch, die wird einfach kleiner. Hm. Und dadurch ist es natürlich schwerer. Das heißt, deswegen ist ja soziale Politik oder soziale Verhältnisse sind so wahnsinnig wesentlich dafür, dass wir nicht in die autokratische Richtung tendieren. Deswegen ist der Unterschied zwischen Arm und Reich, wenn er zu krass ist, immer ein Brandbeschleuniger für polarisierende Diskurse. Und das ist genau das, was wir müssen diese Gaps, die so groß sind, schließen, damit Menschen in einer Situation sind, wo sie nicht die ganze Zeit fürchten müssen, dass jetzt was Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber es ist nicht gerade so, dass ich gerade vielen Menschen begegne, die sagen, geile Zeit, super, ich lehne mich zurück, total entspannt, ich fühle mich super sicher. Aber
Bubble.
Gespräche wie diese tragen unter anderem, glaube ich, dazu bei, dass man eben merkt, okay, man kann was machen und man kann sie. Und deswegen sage ich auch, ich erwarte von niemandem, der in einer total prekären Situation ist, jetzt sich wahnsinnig auch noch verrückt einzusetzen, sondern ich erwarte es von den Leuten, die sagen, mir geht's gut und ich kann mich einsetzen. Häufig ist die Situation genau andersrum. Diejenigen, die prekär sind, haben so viel Not, dass sie sich trotzdem noch irgendwie bemühen und kämpfen, weil der Druck groß ist.
Ja.
Diejenigen, die es nicht brauchen, die sind so, naja, aber dann die dürfen dann bitte wenigstens spenden und die richtigen Organisationen unterstützen oder sollen die fragen? Die sollen Fragen stellen. Was kann ich tun? Was könnte helfen? Das machen ja zum Glück auch.
Und was ich schon auch immer interessant finde, ist nochmal, also auf die Frage hin, auch wie ich es wahrnehme, ganz bewusst mal aus einer Bubble rauszugehen. Mhm. Ich habe zum Beispiel drei verschiedene TikTok-Accounts und finde ich ganz interessant. Also wenn ich dann nur noch im Cloud-Code, KI wird alles übernehmen, und dann gehe ich in den anderen Account, wo ich mir nur witzige Sachen anschaue, so ein Comedy-Account, das findet da einfach nicht statt.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, schon auch nochmal wichtig. Wobei, ja, also ich glaube, es gibt die verschiedensten Leute. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, auch ob viele aus der Selbstwirksamkeit rausgründen, weil sie gesehen werden wollen und wie kriegt man die später dahin, dass sie mehr in ihre Mitte kommen. Wobei ich sagen muss, dass also in meiner Branche die meisten so eine Mischung wieder sind. Man kann halt auch nicht die Schublade aufmachen und sie reinstecken, weil ganz viele haben einfach ganz viel Imposter in meiner Branche. Auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier sitzen zum Beispiel, die haben den ganzen Tag Selbstzweifel. Simon Pierce hat gestern zum Beispiel gesagt, er spielt in München und das war super geil. Und dann sagt er, ey, ja, das sind ja alles meine Freunde. Das muss ja gut gewesen sein. Dann spielt er in Würzburg, dann findet er wieder eine Ausrede, warum es so geil war. Also,
naja, warum sind Leute denn anerkennungsbedürftig und haben einen gewissen Geltungsdrang? Weil sie gesehen werden wollen, weil sie gehört werden wollen, weil sie Anerkennung brauchen, weil sie sich eben nicht sicher
sind.
Und Menschen, die nach sowas streben, die sind relativ häufig gar nicht so extrem privilegiert groß geworden. Sondern es gibt einen Grund, warum die dieses Bedürfnis so besonders ausfüllen wollen.
Mangel.
Irgendwo ist Mangel. Das kann in der Seele oder wo auch immer, wie man es nennen will, in der Psyche sein oder eben auch materiell.
Jeder Mensch will ja auch gesehen werden.
Natürlich, selbstverständlich.
In verschiedenen Ausführungen.
Genau, aber das ist ja das, was wir eben meinten. Die einen gründen und die anderen sind Kollegen und Kolleginnen oder Mitarbeitende und engagieren sich im Meerschweinchenverein. Ja? Also das ist doch super, wunderbar. Und dann werden sie da, weil sie das schönste Meerschweinchen haben, eben gesehen und wahrgenommen.
Wir wollten ja auch gesehen werden, deswegen haben wir jetzt schon eine Stunde 52, das wird der Rekord hier. Lena, was machen wir, was nehmen wir jetzt mit, wie machen wir die Welt besser?
Dinge jetzt schon gesagt. Ich glaube, miteinander im Gespräch bleiben, das ist das eine Fazit, was ich glaube ich jetzt
Kommunikation.
Kann.
Ich glaube, das beantwortet auch alles für die Medien, für die sozialen Medien, für die Gespräche im Unternehmen mit seinen Kunden oder dann vielleicht auch nicht mehr Kunden.
Ja, und auch vor allem auch schwierige Gespräche führen. Sich nicht zu scheuen, in Konflikte reinzugehen und schwierige Gespräche zu führen.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, aber manchmal das Gefühl, dass mir langsam schwierige Gespräche mehr Spaß machen.
Ja, wenn du sie mit Wohlwollen und Zugewandtheit führst, dann ist das oft das Interessantere. Weil ich was lerne über mich, über die andere Person. Ich kann natürlich irgendwelche Vorurteile, die ich hatte, ablegen. Das ist häufig das Interessantere, als sich nur im eigenen Dunstkreis zu bewegen. Also dafür würde ich werben.
Dafür werben wir jetzt. Und jetzt wünschen wir dir eine gute Nachhausefahrt mit der Deutschen Bahn. Und dann schauen wir mal, was wir dahinter schreiben, ob es geklappt hat oder nicht.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, dass du extra nach Hause gekommen bist. Ja. Alles Gute.
Danke.